Oder die besten Keywörter? Was wird am meisten gesucht zum Thema Pensionsfonds? Also Pensionsfonds ist die betriebliche Altersvorsorge der Bahn oder des Verkehrsmarkts. Was ist das beste Keyword mit Abstand? Genau. Ich habe die Ausbildung bei der DVK gemacht. Es war übrigens relativ lustig. Ich hatte eigentlich schon den Vertrag der LVM vorzuliegen und die haben eigentlich nur aus einem Grund verkackt. Also wir sind gewachsen, wir haben ein zweites Büro aufgemacht, wir haben ein drittes Büro eröffnet, wir haben Leute dazu gewonnen und wir wurden halt immer größer. Und dann brauchte man halt diese Regeln über ein CRM-System. Ich durfte mir jedes Mal einmal anhören, die erfolgreichsten Vermittler sind spezialisiert. Das ist ja immer noch, die erfolgreichsten Vermittler sind spezialisiert. Ja, okay, ja, aber und ich habe ich mir natürlich immer im Kopf gemacht, den Rest mache ich alles, ne? Also Abläufe, Prozesse, wer macht welche Tätigkeiten, Organigramm, unterschiedliche Kunden, das mache ich alles. Ich glaube auch fast, ein perfektes Quatsch, aber auf einem echt guten Niveau. Aber Zielgruppenmarketing hatte ich einfach nicht. Hatte aber auch nicht die Not dazu, weil läuft ja. Ja, genau, und dann waren vor 1,5 Jahren oder 2 Jahren waren zwei Mitarbeiter der Agentur, waren auf einem konzerninternen Workshop und da ging es auch wieder Zielgruppenmarketing. So, und dann haben die auch gesagt, ja, jetzt, weil ich habe gesagt, ey, schreib mit, was für uns wichtig sein könnte. Weil ich weiß, ich wusste von vornherein, viele Sachen sind nicht wichtig für uns, was die Leute erzählen. Aber ich sage, ey, wenn irgendwas wichtig ist, was wir hier diskutieren müssen, dann los. Und dann kamen sie halt auch beide an, ja, Zielgruppenmarketing.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petersohn und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher Podcast, dem Podcast der Versicherungsbranche mit dem Besten von heute für die Besten von morgen. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn doch auf der Plattform Ihrer Wahl und bewerten Sie ihn bitte. Aber kommen wir jetzt zu meinem heutigen Gast. Auf ihn wurde ich im letzten Jahr im Rahmen vom OMGV Award aufmerksam. Zum einen wegen seinem Zielgruppenfokus auf Bahnmitarbeiter und zum anderen wegen seiner Arbeitsweise. Ich habe vorhin nochmal nachgeschaut. Er wurde geschrieben, er verknüpft das alles mit Durchdigitalisierung und Automatisierung der Agentur unter Einbeziehung von KI und optimalen Prozessen zum Wohle der Kunden. Das fand ich schon mal super spannend. Am Ende hat es leider nicht zum Finale für den OMGV Award gereicht, aber ich muss den sofort auf meine, mit ihm muss ich zwingend mal Redenliste setzen. Dazu kam es im letzten Jahr nicht mehr aus verschiedenen Gründen, aber was lange währt, wird endlich gut. Und deswegen spreche ich heute mit Steffen Werner, dem Geschäftsführer der DVK-Agentur ATW Finanz GmbH in Berlin. Hallo Steffen, schön, dass du da bist.
Hallo, grüß dich. Kurze Korrektur, AWT, bitte.
AWT, habe ich gerade nicht
Genau,
AWT
richtig.
gesagt? Was habe ich gesagt?
Nee, ATW, aber ist ja egal. Die
Ach
gleichen
so,
Buchstaben ist super.
gleiche Buchstaben. Ich habe auch schon
Genau.
gerade ATW, steht das für,
Nee,
Assekuranzagentur? AWT, so.
AWT, Agentur. Das heißt offiziell Assekuranzagentur Werner und Team Finanz GmbH.
Ah,
Komischer Name,
sowas.
aber deshalb die Abkürzung. Ja.
Ah, siehst, wenn ich noch mal geschaut habe, so, wofür steht eigentlich AWT? Genau, Assekuranzagentur, Werner und Team.
Genau.
Schön. Kurz, das wollte ich eigentlich später fragen, wo ich dachte, kommst du eigentlich zu diesem Namen, wie kommen, aber weil ich fand gut, dass du auch gleich, hast du es selbst entschieden, weil du gerade sagst, komischer Name oder ja, doch.
Zwangsläufig selbst entschieden. Ich habe irgendwann mal, war ich ein Einzelunternehmen und dann aus gewissen Gründen habe ich gesagt, nee, komm, wir müssen eine GmbH umfirmieren. Und einen Namen für eine GmbH zu wählen, kann man ja nicht, ich kann mich ja nicht einfach, weiß ich, Versicherungsgott GmbH oder sowas nennen. Genau, und dann habe ich aus damaliger Sicht überlegt, okay, was ist relativ leicht zu merken und zu vermarkten? Genau, und so habe ich dann, ich glaube, eine Stunde mit der IHK telefoniert, hin und her diskutiert, was geht nicht, bis ich einen langen Namen gefunden habe, den ich gut abkürzen kann.
Ah, okay, sehr gut.
Genau.
Aber hat die IHK gesagt, Versicherungsgott geht nicht, oder?
Nee, genau, geht nicht, weil es muss zum Beispiel, es muss drinstehen im GmbH-Namen, was mein Tätigkeitsbereich ist.
Ach was, also
Also
ja.
irgendwie irgendwas mit Versicherung, Versicherungsvermittlung, deshalb ist ja Assekuranzagentur, ist ja, also ist auch
Ah.
Versicherungsagentur. Also es musste irgendwie zu erkennen sein, zumindest damals wollten die das von mir, was mache ich?
Sehr gut. Schon mal für alle Zuhörer hier, okay, man kann sich nicht Gott nennen, offensichtlich nach der IHK-Sache.
Geht nicht. Geht nicht.
Bürokratie in Deutschland.
Auch wenn wir viele Götter haben, wahrscheinlich, aber geht nicht.
Sehr gut, schon mal. Muss auch sagen, bevor wir nämlich andersrum, zum Vorgespräch für diesen Termin habe ich dich ja angerufen, da warst du gerade mit deiner Agentur, wart ihr gerade in der Türkei. Und ich sagte, ah, wegen Vacation, weil aktuell alle fahren, hast du gesagt, nee, das ist einfach Dank an die Mitarbeiter für gute Arbeit, für super Arbeit im letzten Jahr und die können immer selbst entscheiden, wo es hingeht. Erste Frage, bist du gut erholt aus dem Urlaub wiedergekommen?
Nein, bin ich nicht, weil wenn man mit 9 Leuten in einen All-Inclusive-Club fährt mit abends Live-Musik, dann hat man viel Sonne abbekommen und es gibt auch echt gute Getränke. Also die Erholung war so mittelmäßig.
Okay, und du hast eben gesagt, die können immer selbst entscheiden, wohin es geht. Wo wart ihr denn eigentlich schon dann überall?
Nee, also ne, wir waren komischerweise immer in der Türkei, weil wir, also die Spielregeln, die ich vorgebe, ist, dass ich sage, ey, nicht im Sommer wegen Ferien und sowas alles,
Ja.
sondern bleibt eigentlich jetzt immer nur Anfang des Jahres oder September, Oktober. Aber September, Oktober ist für uns immer schwierig wegen Jahresendgeschäft. Und deshalb bleibt eigentlich nur April, Mai und dann guck mal, wo ist es relativ sicher warm. Und da ist die Türkei immer ein gutes Ziel. Und ich sag mal, wir gucken uns jetzt auch nicht die Gegend da an. Also wir suchen uns eine gute Location, wo die Rahmenbedingungen passen und dann ist gut. Ja.
Und ich habe im Posting auf Facebook, ich habe auch Sport gemacht. Jeder für sich Sport oder hat dann Teambuilding, Teamsportmäßig was gemacht?
Genau, also wir haben also unterschiedliche Sachen. Wir sind einfach ins Fitnessstudio gegangen. Die hatten ein richtig gutes Fitnessstudio und wir haben zum Beispiel zweimal Paddle gespielt, Paddle-Tennis. Ja, das ist ja für Leute, die kein Tennis spielen, super leicht zu lernen. Also der Ball kommt wieder, das ist gut. Ja, das haben wir gemacht, und Beachvolleyball halt. Das sind halt die Sachen, die wir zusammen gemacht haben. Und das ist ja ganz gut, dass man nicht nur am Pool rumliegt und die Bar im Blick hat. Dann ist es gut, wenn man sich auch vormittags ein bisschen bewegt.
Ja, stimmt. Ich glaube, auch fürs Teambuilding ist es ziemlich gut, ne? Also,
Absolut, absolut, absolut.
was du auch gesagt, ne? Du hast früher auch, fandest auch gut, mit dem Chef mal nicht nur im Arbeitskontext, sondern auch mal in anderen Bereichen spricht. Und das wird jetzt ja auch sein.
Und das hilft, ne? Und wir waren diesmal, da waren noch drei Auszubildende dabei. Und gerade für Auszubildende ist es halt wahrscheinlich nochmal mehr ein krasser Step mit gestandenen Mitarbeitern, die schon lange dabei sind, egal ob Chef oder Ausbildungsleiterin oder irgendwie sowas, ja, die auch mal anders zu erleben auf der Tanzfläche, oder keine Ahnung, im Rutschenpark, da runterrutschen zusammen und sowas alles, ne? Also das ist schon. Ich glaube, das ist für beide Seiten ganz nett. Das ist für die Erfahrenen ganz nett, mit 18-, 19-Jährigen den Tag zu verbringen, aber andersrum natürlich auch genauso.
Du hast drei Azubis.
Drei Azubis waren mit, wir haben 5 Auszubildende, also wir arbeiten sehr viel mit Auszubildenden.
Wie kriegt ihr so viele? Weil ich meine, wir reden ja von der Versicherungsbranche, die immer alle auch, wenn ich mit Leuten rede, ist immer so, ja, Nachwuchsprobleme und bekommt keine Azubis. Fünf ist das schon mal, offensichtlich bekommst du welche.
Ja, also wir bekommen eigentlich jedes Jahr immer irgendwie welche, also entweder durch Mundpropaganda oder keine Ahnung, Meta-Werbung geht auch immer ganz gut. Also da haben wir Gott sei Dank keine Probleme. Wahrscheinlich hilft es aber auch, wenn schon welche da sind und wenn man ein junges Team ist, weil ich meine, jeder Bewerber schaut sich ja an, wo bin ich denn da? Ja, und wenn ich dann viele junge Gesichter sehe, dann fühlt man sich wahrscheinlich eher wohler, als wenn man, ich sag mal, in die traditionelle Versicherungsbranche reinguckt vielleicht. Also der traditionelle Sachbearbeiter im Indienst. Ohne Wertung jetzt, aber ich glaube,
Ja.
das ist dann, glaube ich, schon was anderes.
Stimmt. Na gut, wir kommen ja nachher noch zu deiner Agentur. Erstmal kommen wir noch zu dir. Da ist ja meine erste Bitte, meine Gäste ist immer, stell dich selbst mal mit drei Hashtags vor und sag mal, warum die zu dir passen.
Okay. Das war für mich super schwer, das zu machen. Ich habe einfach drei Freunde gefragt. Ich habe gesagt so, ey, nenn mir mal Hashtags, die zu mir passen. Und dann habe ich wirklich, also 2 von 3 Hashtags, also im Tenor, haben alle gleich gesagt. Das erste war, was das Arbeitsthema angeht, lösungsorientiert. Also ich bin jemand, der sich irgendwas vornimmt und das dann auch im Idealfall durchzieht. Und da ist mir auch relativ egal, was rechts und links davon passiert. Ja, also einfach durch. Wenn ich was mache, dann wahrscheinlich richtig doll in sämtlichen Bereichen. Also nicht nur fürs Geschäftliche. Also Hashtag 1, lösungsorientiert, glaube ich. Zweite Hashtag ist casual. Casual. Da geht es um Kleidung. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Anzug getragen habe, aber das ist 10 Jahre oder länger her. Und das ist vielleicht nicht ganz so üblich in der Branche. Also zumindest in der traditionellen AO, sage ich mal, da herrschen ja die Anzüge schon vor. Und also wenn man zu mir ins Büro kommt, ist es im Sommer sehr wahrscheinlich, dass ich eine kurze Hose anhabe. Ja, weiß ich nicht. Also wenn ich im Privaten oft gefragt werde, was ich beruflich mache, glaubt mir keiner, was ich beruflich mache. Weil, ja, casual halt. Also ich ziehe das an, wie ich mich wohlfühle. So mache ich das.
Okay, das ist gut.
Ja.
Vielleicht zieht das
Ja.
auch die jungen Leute mit an. Ne? Man kommt ins Büro und sieht einfach nicht
Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und ich
versicherungstypisch.
sag mal, ich hatte jetzt keinen, also ich glaube, einer trägt ein Hemd oder zwei tragen Hemd, der Rest auch T-Shirts und so. Also das muss sauber sein und vernünftig aussehen, aber hier muss keiner einen Anzug oder Hemd tragen. Kann aber das legen die Leute relativ schnell wieder ab, wenn sie hier sind. So. Und dritter Hashtag ist immer auf Achse. Ich kann nicht ruhig. Also ich mach jeden Krempel mit, ich mache spontan alles Mögliche mit, auch zu Lasten teilweise meiner Familie, aber ich bin viel unterwegs. Ein Wochenende zu Hause komplett ja, rumzuchillen, rumzugammeln, passiert bei mir eher selten, weil ich habe immer irgendwie was zu tun, bin immer mal unterwegs, treffe mich da mit Leuten, bin da auf irgendwelchen Sportplätzen, in irgendwelchen Hallen, bin auch gern im privaten Fußballstadion und so weiter. Also geschäftlich bin ich auf vielen Veranstaltungen, also ich bin immer irgendwie unterwegs.
In welchem Fußballstadion bist du? Du bist aus Berlin, also Hertha oder
Berlin.
Union?
Es gibt ja hier nur eins. Also ich wüsste ja nicht. Also ich kenne, es gibt ja nur Hertha, oder? Gibt es hier noch? Ich weiß nicht. Gibt es hier noch was anderes?
Also ich hörte, in
Weiß
der ersten Liga ist noch ein,
ich nicht. Da ist noch Luft, genau.
ist noch
Nein.
ein anderer Verein.
Nein, nein. Also gibt es natürlich die Rivalität, aber ich bin für den Westberliner Verein, für Hertha BSC. Genau.
Okay, und bist du da?
Nichtsdestotrotz gucke ich mir die anderen aber trotzdem an und Mensch, Union soll sonst auch machen, ist ja auch okay. Ich muss ja nur nicht hingehen.
Stimmt. Aber bist du zufrieden mit der Saison von Hertha eigentlich, oder?
Ach, schwieriges Thema. Der Podcast geht, da geht es ja um andere Sachen. Wollen wir nicht
Ja, gut.
darüber reden? Das ist
Okay, genau. Kommen wir zu anderen.
genau.
Erstmal noch zum Emoji. Was für ein Emoji passt zu dir?
Emoji habe ich auch nachgeguckt. Ich habe diesen komischen Lachsmiley, wo die Tränen so rauslachen,
Ja.
weil mir wird nachgesagt, dass es, wenn ich irgendwo mit dabei bin, ist es eher lustig als langweilig, glaube ich. Also das ja, beschreibt mich, glaube ich, ganz gut. Ja.
Kann ich auch. Wir haben jetzt vorher schon ein bisschen geredet. Ja, muss ich sagen, war es auch lustig. Also, das sehe ich auch
Ja.
so. Würde ich auch unterschreiben. Aber wir waren gerade schon bei entweder oder, wo du sagst, es gibt bei euch, beim Fußball gibt es gar kein entweder oder in Berlin. Aber ich habe jetzt mal vier entweder oder Fragen. Bin auch gerade stolz, weil ich hatte jetzt sogar am Anfang überlegt gehabt, dass eine davon sein wird, welchen Fußballverein. Habe ich dann aber rausgelassen. Haben wir trotzdem geklärt. Sondern andere entweder oder fragen. Sagt einfach, was von beiden und warum? Das erste ist Horrorfilm oder Komödie?
Ganz klar Komödie. Horrorfilme hatte ich als Kind schon Angst und habe schlecht geschlafen. Um Gottes Willen, da ich gerne lache, gucke ich mir jede Scheißkomödie an. Horrorfilme niemals. Gucke ich mir nicht mal freiwillig an. Also.
Kann ich voll und ganz verstehen. Ich habe auch irgendwann als Kind eins von meinen. Also, ich habe auch keine Horrorfilme oder überhaupt alles, was ein bisschen schrecklich wird. Und habe dann immer als Kind mir die Augen zugehalten. Und fand dann schlimm, dass du dann noch hörst. Bis ich irgendwann gecheckt habe, ich kann mir auch die Ohren zuhalten und die Augen zumachen. Also, oder es mir einfach gar nicht angucken. Aber das war so ein.
Da gibt es ja diese drei Affen, oder? Jetzt
Ja,
muss man mit reden noch, ja, okay.
genau. Das zweite ist Schoko oder Vanilleeis?
Vanille, ganz klar. Und wenn dann auch Softeis und nur das alte DDR-Eis. Ich weiß nicht,
Ah,
wie
super.
diese
Ja.
Maschinen heißen, aber nicht dieses Fertigeis mit Glitzer oben drauf, sondern altes Softeis Vanille.
Das ist super. Die sind übrigens wieder langsam im Kommen sind, aber also zeitlang gab es sie gar nicht, aber jetzt hier in Leipzig habe ich so zwei gesehen. Das ist super.
War übrigens letzte Woche in der Türkei in diesem Club gab es einen Eisstand und genau dieses Eis war perfekt.
Echt? Geil. Sehr gut. Drittes ist, was möchtest du lieber sein? Unsichtbar sein oder möchtest du lieber Gedanken lesen?
Boah, unsichtbar. Ich überlege mal laut. Unsichtbar kann ich mich irgendwo reinschleichen und zuhorchen und Gedanken lesen, wüsste ich, was der andere. Oh, ich möchte nicht wissen, was der andere denkt. Deshalb bin ich lieber unsichtbar.
Okay.
Ja. Und weil ganz kurz zur Erklärung, weil ein Spruch bei mir im Büro ist immer, das ist nur sein Problem. Und das passt wahrscheinlich genau dazu. Also irgendwann ist es mir egal, was der andere denkt. Also in bestimmten Situationen natürlich. Ne? Und dann, warum? Also soll der oder diejenige doch denken, was er möchte?
Ja, ne, kann ich verstehen. Würde ich auch da so unterschreiben. Und das dritte ist jetzt Wannsee oder Westerland?
Also Westerland war ich noch nie. Und Wannsee ist, also ich wohne in der Nähe vom Wannsee, also in der Nähe, 7 Kilometer vom Wannsee entfernt, ist aber auch nicht toll. Also mit dem Wannsee fahre ich wenigstens mal mit dem Fahrrad hin, deshalb Wannsee, weil ich Westerland einfach noch nicht war.
Okay. Nee, ich dachte mir nicht so, weil ich ja sagt noch, ne, in deinem Intro geschrieben habe aus Berlin, da muss ja an die Ärzte denken. Und ja, Wannsee, Westerland, aber so, hey, muss ich irgendwie jetzt, das passt da gerade so gut. Ja, weil irgendwie, ne, irgendwie wahrscheinlich kam es auch drauf, weil ich jetzt gerade die Karten für die Ärztetour bekommen habe. Und dachte mir so, passt es einfach, Ärzte.
Ja. Berlin. Nächstes Jahr im Sommer sind die, oder? Glaube ich, oder?
Ja, genau. Nächstes Jahr, also vom Frühjahr bis Sommer sind mehrere. War halt super schwer, da welche zu bekommen. Ich habe auch selbst keine. Ich habe Freunde, die welche hatten und mich dann mitnehmen. Weil es alles aus. Ja, es ist auch, kann man auch jedem nur. Es ist großartig. Also großartiges Entertainment, 3 Stunden lang. Mit Musik und aber ganz viel Geräte.
Ja, also ich gehe da auch hin, Kumpel habe ich auch angerufen, schreibt mal ein, wir gehen da hin. Also ist nicht ganz meine Musik, ne? Aber er hat gesagt, die Show soll halt gut sein. Also gehen wir da hin. Also
warst du noch nie bei den Ärzten?
Nein, ich gehe zu super vielen Konzerten, aber also Ärzte ist eigentlich nicht meine Musik. Also ich gehe da wirklich nur wegen der Show hin.
Aber was ist denn deine Musik?
Ich mag wenig Deutschrock. Also Ärzte, vielleicht ist es mir ein Tick zu kommerziell. Also als ums Live zu, oder nicht mal, ich würde es ja nicht mal auf Spotify oder sowas hören oder Musikstream, Dings. Weiß nicht, ist nicht meins. Also ich höre wirklich eine Menge Musik, aber Ärzte, Tote Hosen und so, das ist alles nicht ganz so meins.
Ah, okay. Also ich verspreche dir, dass es dir gefallen wird. Weil ja, okay. Musik kommt es auch, aber es ist halt einfach. Es ist halt wirklich, wie ich mir ein Konzert auch vorstelle, es ist super viel Entertainment. Also es ist einfach, du weißt nicht, was dich erwartet, außer es halt ein paar Lieder kommen, die du kennst.
Die Leute schwärmen von.
Ja, und 3 Leute. Und das geht 3 Stunden. Bist du da. So.
Ja. Die hatten es hier in Berlin-Tempelhof auf dem alten Flughafen. Da haben die letztes Jahr, glaube ich, ein Konzert gegeben und abgesperrt. Man muss aber dazu sagen, es standen, glaube ich, mehr Leute draußen als drin, weil den Unterschied hat man gar nicht gehört, ob man nur hinterm Zaun steht oder vorm Zaun steht. Also ich weiß, da haben bestimmt, keine Ahnung, wie viel, 30.000, 40.000 bestimmt, haben dann vorm Zaun, ohne Eintritt zu zahlen, zugehört. Ne? Also es war schon angesehen.
Ja. aber Berlin, du bist auch in Berlin aufgewachsen, oder?
Nee, bin ich nicht. Ich bin mit meinem 22. Lebensjahr hierher gekommen. Ich bin in der Uckermark, im Land Brandenburg, an der polnischen Grenze bin ich aufgewachsen.
In der Uckermark. Und was wollte der Steffen in der Uckermark früher mal werden? Ich vermute nichts mit Versicherung.
Ich hatte keinen Plan, was ich werden wollte, weil ich hatte eine relativ unbeschwerte Kindheit mit viel Sport, mit viel Freunden und so weiter. Ich glaube, bevor ich mich beworben hatte, hatte ich keine Ahnung, was ich werden wollte und habe mir auch nie einen Kopf darüber zerbrochen. Ich habe wirklich überlegt, aber ich weiß nicht, also ich wollte weder Feuerwehrmann werden wie Grisou oder keine Ahnung, oder Profifußballer oder so. Weiß ich nicht, ich hatte keinen Plan davon. Ich hab abgewartet, was passiert, bis ich mal irgendwann mal Bewerbung schreiben musste. Ja.
Und du bist mit 22 Jahren wegen dem Job nach Berlin gekommen oder wie bist du nach Berlin?
Na, also wegen der Liebe, also meiner Frau, bin ich halt nach Berlin gekommen, genau. Aber gelernt habe ich noch in der Uckermark. Also ich habe 99 angefangen zu lernen, genau. Und da, aber ich habe den gleich, also ich habe da die Lehre gemacht, habe dann in Berlin diesen Job dann weitergemacht.
Ah, und du hast ja also quasi auf alles so beworben, was es so gibt, um mal zu schauen, was da ist oder wie, muss ich mir das vorstellen?
Mein Bewerbungsprozess war eigentlich nicht so. Ich habe in meiner Abiturzeit, oder damals war es ja noch die Bundeswehr, habe ich 9 Bewerbungen geschrieben, weiß ich noch genau. So. Und ich habe mir einen Zettel ich habe mir so einen kleinen Schmierzettel genommen, habe mir Berufe aufgeschrieben, die ich mir vorstellen könnte. So, aber ohne mich zu informieren, weil Internet war ja noch nicht so toll. Ne? So, da habe ich dann Versicherung, die können wir vorstellen. Okay, dann Sozialversicherungsfachangestellte, also Krankenkasse, kann ich mir auch vorstellen. So Banker mit Anzug und so, ja, könnte ich mir auch vorstellen. Habe ich Bankkaufmann geschrieben. Und alle sagen immer, ich soll zur Polizei gehen. Also habe ich Polizei aufgeschrieben. Ja. Und dann habe ich das Telefonbuch aufgeschlagen und habe geguckt, okay, was gibt's da? Und dann habe ich halt 9 Bewerbungen geschrieben und ja, genau. Und dann hatte ich davon 7 Zusagen, Gott sei Dank. Und auch bei der Polizei und habe die Polizei ausgeschlagen, weil es hat mir überhaupt nicht gefallen. Also meine Familie hat mich gekillt. Mir gesagt, oh Mensch, gehobener Dienst, Polizei, das Beste, was du machen kannst und so weiter. Ne? Und habe ich aber damals schon ein Problem mit gehabt, irgendwie mich da arbeitstechnisch zu sehen. Und dann, ja, weiß ich nicht, dann bin ich irgendwie bei der Versicherung gelandet. Das war das, was mir am, wo diejenigen, die das Vorstellungsgespräch geführt haben, den besten Eindruck gemacht haben.
Aber ich hätte jetzt auch, weil du hast ja schon im Vorgespräch auch hast gesagt, dass du hast ja Basketball leistungsmäßig gespielt. Und deswegen hätte ich dich jetzt auch, also, würde doch einfach Polizei aufpassen, weil einfach auch mehr
Total.
Sport als wie Versicherung, würde ich jetzt einfach so.
Total. Aber ich glaube, selbst der Schichtdienst hat mich damals schon abgeschreckt. Ich konnte mir nicht vorstellen, am Wochenende um 20 Uhr zur Arbeit zu gehen. Also wenn ich die Wahl habe, zumindest. Also
Ja.
ich meine, mit 19, 20 kann mir keiner erzählen, dass ich schon weiß, was mir super viel Spaß macht. Glaube ich nicht. Also.
Nee, also man weiß, was einem gerade Spaß macht, aber nicht, was lebenslang einem Spaß machen wird, genau.
Ja.
Und du hast du bei der DVK auch gleich angefangen,
Genau,
oder?
genau,
Ja.
genau. Ich habe die Ausbildung bei der DVK gemacht. Es war übrigens relativ lustig. Ich hatte eigentlich schon den Vertrag der LVM vorzuliegen. Und die haben eigentlich nur aus einem Grund verkackt, weil ich musste nach Münster fahren. Zweimal, glaube ich. Ja, genau, nach Münster fahren. Wo ich übrigens schon damals Sprüche bekommen habe, weil ich keinen Anzug an hatte. Und die wollten mir nicht die Reisekosten bezahlen. Die wollten mir nicht meinen Tank zahlen dafür, um da hinzufahren. Ne, wo ich gesagt habe, warte, ich bin armer Abiturient und muss hier, weiß ich, 800 Kilometer fahren, also hin und zurück. Und ihr zahlt mir nicht mal 50 Mark, war der damals noch, für den Tank. Ich sagte, oder wenn es schon so anfängt, dann machen wir es nicht. Ja, das war zum Beispiel der Grund, warum ich mich gegen die LVM entschieden habe.
Und DVK muss es nach Köln fahren auch, oder war das
Nee,
da?
das war in Schwerin, also die haben
Ah,
mehrere
okay.
Regionaldirektionen, das war in Schwerin und die haben nämlich gleich am Anfang gesagt, also als ich dieses Gespräch mit FM geführt habe, haben gleich gesagt, nee, okay, wie viele Kilometer sind Sie fahren, baba, okay, gibt dann pro Kilometer so und so viel, hier, machen wir fertig. Und damit waren die mir sympathisch.
Und aber da musstest du auch keinen Anzug tragen. Wir reden ja von Ende der 90er, da war ja noch Anzug.
Ich habe es nicht gemacht. Also, ich hatte ich sag mal, eine ordentliche Chinohose an, ein Hemd hatte ich an, okay, ein Hemd hatte ich an.
Ja.
Ja, das ging schon, aber kein Jackett.
Ah, okay. Gut, aber dann bist du einfach, also du hast bei dir, du hast in der Uckermark also quasi angefangen, deine Ausbildung gemacht.
Genau, 3 Jahre Ausbildung, ganz klassisch, zum Versicherungskaufmann, ganz, ganz klassisch.
Das war ja auch noch dann die alte Zeit, ne? Also da war ja nicht viel digital oder sowas, oder? Was war da?
Nee. Genau, zu der Zeit habe ich meine GMX.de-Adresse noch eingerichtet. Da ging dann nicht viel. Da hat man noch ein ISDN-Modem gehabt, was gepiept hat, wenn man den Rechner angemacht hat. Genau. So alt ist es schon.
Und warst du da aber auch schon im Vertrieb oder was?
Ja, ich hatte einen damaligen Agentur, der jetzt auf Rente geht gerade. Ne? Ich sag mal, eine Persönlichkeit, also
Ja.
wirklich eine Persönlichkeit. Ne? Der wahrscheinlich nicht, also heutzutage wahrscheinlich nicht der Vertriebsgott war, aber es wirklich vernünftig gemacht hat. Und der hat mir von Anfang an gezeigt und beigebracht, dass Vertrieb halt Spaß machen kann und dass man damit auch eine Menge Geld verdienen kann. Und das ist ja das Schöne an einem Vertriebsjob, dass wenn man fleißig ist, wahrscheinlich auch einen Euro mehr verdienen kann, als wenn man nicht fleißig ist.
Das definitiv. Und wie muss ich mir das in deiner Ausbildung vorstellen? Wie muss ich mir den Vertrieb in der Uckermark vorstellen? Also ich vermute, es ist ein bisschen weitläufiger. Weißt du, ich bin jetzt hier gerade in Leipzig, ich habe auch in der Region von Leipzig immer gewohnt. Da war einfach, ich glaube, da sind mehr Menschen auf einem Fleck, sage ich mal so, um einfach
Ja,
Vorurteil zur Uckermark, oder?
also genau, also ich komme aus der Stadt Schwedt heißt die, also die ist sogar relativ bekannt
Ah.
jetzt mit Chemie und Öl aus Russland und so, da kennt man die eigentlich. Da waren damals, keine Ahnung, 30, 35.000 € Einwohner. Vorteil von einer Kleinstadt, also jeder, der im ländlichen Bereich arbeitet, kennt halt auch die Vorteile des ländlichen Bereiches, weil man kennt sich halt.
Ja.
Und das ist da braucht man keine Werbung machen. Also da braucht man kein Großflächenplakat irgendwo hinzupacken. Also wenn man viele Leute kennt, wenn man also umtriebig in Form von ist, man quatscht mit dem, man hat mit dem zu tun und so weiter, dann ergibt sich das ganz automatisch. Ja, und so ist es halt passiert. Dadurch, dass ich schon immer viele kannte und schon immer Lust hatte auf Kommunikation und Lust auf unterschiedliche Leute, ging das von ganz allein. Da ging das von ganz allein.
Und wie war damals noch so der Versicherungsvertrieb? War einfach nach Hause gehen, also bei den Leuten zu Hause und dann die Beratung, oder?
Genau,
Das ist klar.
genau, genau. Nach Hause, zum Kunden gehen, mit den Leuten sprechen, wie heute wahrscheinlich noch, und dann einen Handantrag nehmen. Dann hat man die Haftpflicht für 80 Mark oder irgendwie sowas da verkauft, oder angeboten oder gewechselt von woanders. Und wirklich klassisch. Wirklich klassisch.
Gab es eigentlich schon, nee, doch mit Computer und sowas schon gearbeitet, klar. Wir sind ja nicht
Computer
in der
gab es schon.
Steinzeit, ne?
Ja. Obwohl die hatten doch, ich weiß, die hatten noch einen Computer, das war, wie es heißt, keine Ahnung, wahrscheinlich IBM oder sowas. Aber der war so klein und da konnte man vorne unter die Tastatur drei Blätter reinstecken und hinten kam der Druck wieder raus. Das war schon ziemlich cool. Ich meine, so ein
Ja.
Antrag mit 10 Seiten hat man halt auch eine halbe Stunde gesessen. Ja, aber es war schon was, ne? Es war ein Drucker mit drin und ich musste nicht extra was mitschleppen. Das war dann auch schon gut, so zum Ende meiner Ausbildung.
Geil. Okay, und dann bist du direkt nach der Ausbildung bist du dann nach Berlin.
Genau, dann bin ich halt, genau, ich war halt mit meiner damaligen Freundin, also jetzt Frau, wir waren halt schon eine ganze Weile liiert und irgendwann muss man halt eine Entscheidung treffen, weil sie hat in Berlin gewohnt, ich in Schwedt. Da muss man eine Entscheidung treffen, was machen wir jetzt, ne? Also entweder in Schwedt oder in Berlin. Und dann habe ich gesagt, na gut, ich kann arbeiten, wo ich will, bei mir ist es relativ egal. Und dann bin ich dann halt von Schwedt nach Berlin gegangen und war da ganz normaler angestellter Kundenberater, auch bei der DVK. Und Berlin war für mich halt, also neben der großen Liebe natürlich, aber war für mich halt auch nochmal praktisch, weil ich halt unbedingt noch studieren wollte nebenbei. Und das geht halt in Berlin halt ganz gut. Ich sagte, das kann man ja gut miteinander verbinden.
Aber was heißt, du konntest überall arbeiten? Hast du einfach, also war für dich schon klar, du bleibst bei der DEVK und die haben gesagt, okay, dann kannst du ja, Steffen, suchst du irgendwas aus oder wie war das damals?
Das war wie damals zu Beginn meiner Ausbildung. Ich war zu faul zu schauen nach rechts und links. Und dadurch, dass ich halt seinerzeit wahrscheinlich schon also gute Vertriebszahlen als Auszubildender hatte, war es für mich relativ klar, dass die DVK auf keinen Fall Nein sagen würde, um mich zu halten. Ja, also, und das habe ich gesagt, okay, ich kenne das hier, ich weiß, wie es funktioniert, ich weiß, wie die Produkte funktionieren, ich kenne ein paar Leute im Konzern. Wenn ich es während der Ausbildung das Geschäft geschrieben habe, warum soll ich es nicht danach auch mindestens so schreiben? Dann lag das doch erstmal nah, um das zu machen, um zumindest erstmal die Studienzeit zu überbrücken. Das war das Erste. Und ich wusste ja, ich will nebenbei studieren. Ich sagte, okay, das kriege ich dann nebenbei hin. Ich muss mich nicht in einen neuen Konzern reinleben, rein verstehen und so weiter.
Und warum hast du schon so gute Zahlen gehabt? Also hast du irgendwie was Besonderes gemacht bei deiner Ausbildung im Vertrieb oder einfach?
Das war mein Agenturleiter damals. Der hat mir von Anfang an gezeigt, also wir hatten ein sehr cooles Provisionsmodell. Also ich habe meine normale Vergütung bekommen als Auszubildender, die ist ja festgelegt. Und der hat einfach gesagt, ey, du kriegst einen Teil der Provision einfach obendrauf von mir, hat er gesagt. So, und dann war ja ein leichtes Rechnen. Dann habe ich, keine Ahnung, Haus- und Haftpflicht, bla 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 verkauft, habe dann Summe X dafür obendrauf bekommen und gesagt, so, na, das ist doch cool. Ja, und dann.
Ja,
Ja.
aber das ist ja die Motivation. Die Frage ist, warum warst du dann gut auch im Vertrieb? War es einfach das Menschliche oder weil du viele Leute kanntest oder was war der
Genau,
Punkt?
weil ich viele Leute kannte und ich glaube, also ich bin immer noch der Meinung, der größte Teil des Vertriebes passiert über die persönliche Ebene. Ja, also wenn man gut miteinander kann, ich meine, dann muss das Produkt halbwegs passen, dann ist es doch schon okay. Ja, also ich sage mal, ob die Haftpflicht jetzt 80 oder 82 oder 77 kostet, ist dann im zweiten Step auch noch egal. Wichtig ist, die Nasen passen zusammen. Man hat das Gefühl, weiß nicht, aber man hat das Gefühl, der andere ist ehrlich zu einem und fair zu einem. Und dann kommt der Rest von ganz allein.
Das glaube ich auch. Das glaube ich auch genau. Also auch wenn es KI viele Sachen erleichtert und verändert und so weiter, aber ich glaube echt, am Endeffekt vertraust du halt Menschen. Also bei solchen Sachen. Gut, da bist du nach Berlin gegangen. Was hast du studieren wollen oder was hast du studiert?
Genau, also ich habe dann 2 Jahre den Versicherungsfachwirt, also nebenberuflich studiert und habe dann noch den Versicherungsbetriebswirt nochmal 2,5 Jahre hinten dran gehangen. Also dass ich dann so ungefähr 5 Jahre neben der Arbeit studiert habe und ja, bin jetzt Versicherungsbetriebswirt, glaube ich. Also das sind die Studiengänge, genau richtig. Aber einfach aus dem Grund, weil ich wusste halt, ich war halt im Lernen drin. Also mir ist das Lernen Gott sei Dank nie schwer gefallen oder Noten zu schreiben, um nicht durchzufallen, ist mir nie schwer gefallen. Also ich musste Gott sei Dank wenig lernen. Und dann habe ich gesagt, dann komm, dann ziehst du das jetzt durch. Weil ich ja damals auch nicht wusste, mit 22 oder was, wusste ich ja nicht, mache ich den Job in 20 Jahren noch? Und dann habe ich gesagt, okay, dann würde ich aber wenigstens das Studium haben, dass ich mir dann zumindest aussuchen kann, ob ich dann vielleicht einen anderen Weg gehe, nicht Vertrieb oder keine Ahnung, in irgendeine Zentrale oder was auch immer.
Gut, aber es war schon klar, also ne, es war aber schon klar, dass du in der Versicherungsbranche bleibst, weil sonst hättest du ja nicht die.
Ja, weil es Geld, genau, weil es Geld gestimmt hat und mir der Job Spaß gemacht hat. Also
Ja, super.
dann, also warum sollte ich dann wechseln, ne? Also das war keine Not da.
Das stimmt. Aber wenn du jetzt in Berlin, du bist neu nach Berlin gekommen, also ich verstehe, dass du in Schwedt warst, du halt gut vernetzt und sowas, gute Geschäfte geschrieben und so. Was hast du dann in Berlin gemacht? Also Berlin hast du erstmal in einer normalen Agentur angefangen, warst halt Vertriebsmitarbeiter vermutlich, oder?
Genau. Ich habe in einer Agentur angefangen. Da war ich, also bei der DVK war es, also ich bin ja von der DVK. Bei der DVK war es immer so, nach der Ausbildung hat man 2 Jahre einen Angestelltenvertrag in einer Agentur bekommen, ja, wo man halt, weiß ich, seine Provision ins Verdienen bringen musste und so. Das war immer der normale Werdegang und da wurde man halt irgendeiner Agentur zugeordnet. Danach gab es dann irgendeine Entscheidung. So, und ist immer in der Agentur, wo ich gearbeitet hatte, da hat man mir eigentlich gesagt, ey, du hast hier nichts mit der Laufkundschaft, mit dem Telefon zu tun, du kriegst hier, weiß ich, 300 Kunden, kümmer dich, mach. Ja, und wo ich dann sage, na gut, dann brauche ich auch nicht im Büro sitzen. Dann war ich immer freitags ab 12 Uhr im Büro, habe dann, ich sag mal, am halben Tag das erledigt, was im Büro erledigt werden musste. Und dann den Rest habe ich halt mit Kundenbesuchen gemacht und. Und der Rest hat sich halt ergeben, weil ich bin halt ein Mensch, der gern mit anderen Leuten zu tun hat. Also ich gesagt, wenn ich schon wegziehe aus meiner, ich sag mal, aus meinem behüteten kleinen Schwedt, und ich ziehe woanders hin, dann will ich mir da natürlich auch einen Freundeskreis aufbauen. Oder Bekanntenkreis. Freundeskreis ist immer schwierig, Bekanntenkreis. Ja, und da hat natürlich zum einen der Sport geholfen, ne? Also ich bei Basketballer, wenn man dann in ein Team reinkommt, dann hat man da gleich etliche Leute. Ja, und dadurch, dass ich, glaube ich, ein kommunikativer Mensch bin, habe ich rechts und links halt auch viele Leute kennengelernt. Und dann ging es relativ schnell auch, dass man einen guten Freundes- und Bekanntenkreis hier in Berlin hat.
Gut, und dann, du hast 2 Jahre lang ist man quasi bei der DVK, wird man einer Agentur zugeordnet und dann gibt es eine Entscheidung. Dann war ja, bei dir war dann die Entscheidung, du bekommst jetzt eine eigene Agentur oder?
Die Entscheidung war relativ schnell klar, weil ich habe gesehen, was mein, also nochmal, mein damaliger Agenturleiter war ein netter Mensch, aber mit Zahlen, also er konnte auch gut Vertrieb, aber eine Agentur führen konnte er nicht. Ja, also ich habe ihm nach einem halben Jahr sein Agenturprovisionsmodell erklärt. Ja, also ja, ich habe ihm vorgerechnet, was ich ihm finanziell bringe, weil es ging eigentlich darum, ich wollte einen Stuhl, glaube ich, haben im Büro, einen anderen Stuhl, weil der runtergerockt war. Ne? Er hat gesagt, oh, Kosten, bla bla. Da habe ich ihm vorgerechnet, was ich ihm finanziell bringe. Und dann hat er gesagt, okay, verstehe ich zwar nicht, aber ich bezahle den Stuhl, hat er gesagt. Ja, also es war, und dann war relativ schnell klar, ich habe natürlich rechts und links geguckt, dass es schwer für mich ist, eine Agentur zu finden, wo ich, also irgendwann muss man sich ja weiterentwickeln, wo ich sag mal, wo ich denken und handeln kann, wie ich möchte und meine Prozesse so machen kann, wie ich möchte, habe ich relativ schnell erkannt, das wird ganz schwer zu sein, eine Agentur zu finden, die das kann. Ist man, glaube ich, weiter, aber wir reden ja davon 2004, da war das noch nicht so. Und dann habe ich dann, ich sag mal, ein Jahr bevor der Vertrag ausgelaufen ist, habe ich halt schon mit der DVK gesagt, habe ich das der DVK gesagt, ey, ich möchte eine Agentur. Genau, und finde die natürlich doof am Anfang. Aber ich habe dann halt auch gesagt, das ist die Alternative, um bei der DVK zu bleiben, eine Agentur zu übernehmen.
Ja.
Ja, ne, aber ist doch ehrlich, ja? Genau. Und dann haben wir aber auch eine Lösung gefunden, die okay war. Genau. Und dann habe ich dann halt Ende 2004 halt eine bestehende Agentur übernommen mit zwei Damen, die seit 20 Jahren im Konzern waren, die nicht so gute Vertriebsergebnisse hatten. Genau. Und dann hat das Agenturleben dann irgendwann begonnen.
Kommen wir gleich mal zum Agenturleben. Du hättest ja auch nach der, wenn du sagst, okay, hier, das so ist nicht okay, ich will jetzt dann meine eigene Agentur, hättest du ja auch Makler werden können, ne? Weil
Ja,
ich
genau.
höre es einfach, weißt du, und wenn ich ja mit Leuten, oder andersrum, in der Branche ist, da gibt es so gefühlt so eine Stufung, so Makler sind die Besten, danach kommt Agentur und dann kommt Strukturvertrieb und so weiter. Warum bist du, also ich bin nicht davon überzeugt, mich festzuhalten, ich sage nicht, dass es diese Abstufung gibt, aber warum hast du nicht gesagt, du willst Makler werden? Hättest du ja noch viel mehr Freiheiten gehabt. Also was ist denn so ein Plädoyer, sagen wir mal, für das Agenturleben?
Genau, also ich habe mich da damals wirklich intensiv mit beschäftigt und da gab es mehrere Gründe. Der erste Grund ist, ich wusste, ich muss noch 2,5 Jahre studieren. Und dann habe ich gesagt, oh, das weiß nicht, ob ich das beides zusammen gebacken kriege. Zweiter Grund ist, Makler sein, ja, man hat viele Freiheiten, ja, hat man und man kann auf den ganzen Bauchladen zugreifen und so, das geht halt auch, ne? Aber man muss das auch alles beherrschen. Und wenn, also heutzutage mit Software geht schon viel, aber damals soll mir jemand erklären, dass er von 10 Gesellschaften die Gebäudebedingungen genau kennt. Und das gleichzeitig von Gebäude und noch von Haftpflicht, Betriebshaftpflicht und so weiter. Das war damals halt, da gab es noch nicht so viel Spezialisierung wie heute. Da waren halt diese, wie sagt man, Wald- und Wiesenmakler, glaube ich, gab es ganz viele. Genau, ich gesagt so, da ich gesagt so, oh, das alles zu erlernen und zu verstehen, weil ich bin Perfektionist. Also ich glaube, im Konzern die Bedingungen alle zu können und dafür hassen mich auch viele Mitarbeiter im Konzern, weil ich dann halt mehrmals nachfrage, bis ich es verstanden habe. So, und der dritte Grund war einfach, warum die AO? Ja, man hat nicht so einen großen Bereich, was man anbieten kann, aber man hat halt auch die Marke und man hat halt auch die Kunden dahinter. Und das ist halt wirklich schon, also gerade wenn man beginnt, ist es halt schon eine Faustformel. Nicht eine Faustformel, ein Faustpfand, sagt man, glaube ich. Allein wenn man ein Büro hat, da steht vorne eine Marke dran, egal welche, Allianz, FAM, DEVK, Continental, ist ja scheißegal. Allein deswegen hat man schon ein Grundvertrauen bei einigen Kunden, die man nicht kennt. Und das war der Grund halt damals, ne? Der leichtere Weg, weil ich meine, ich war ja Angestellter, ne? Und dann war ja schon der nächste Step Selbstständigkeit. So, und dann nochmal den nächsten Step dann auch gleich Makler ohne Kunden, ohne fixes Einkommen. Nee, das habe ich mir nicht getraut.
Nee, ist gut, aber es ist einfach mal ein guter Blick auf die, von der, also von der, ne, von der Maklerseite, immer so, ey, du bist vollkommen frei. Auch mal zu sehen, ja, es gibt aber auch noch eine Gegenrechnung, sagen wir mal. Und die hat ja auch, alles hat seine Für- und Widersachen.
Richtig. Und das sagen ja viele, wenn man mit Maklerkollegen und sowas hört, es gibt ja AOler, die in die Maklerschaft gehen. Übrigens, mein Onkel, also entweder die ganz Jungschen, geht heutzutage natürlich mit digitalen Prozessen viel, viel leichter als damals. Na, da kann man ja mit Spezialisierung und so weiter. Das geht ja heute viel leichter, aber es gibt auch viele AOler, die lange dabei sind und wechseln ja nur in die Maklerschaft, weil sie schon einen riesen Kundenbestand haben und wahrscheinlich auch einen gewissen Teil dieser Kunden mitnehmen in die Maklerschaft. Und so funktioniert es natürlich leichter heutzutage. Aber es gibt ja auch Leute, die zum Makler gegangen sind, dann, die ja 2, 3 Jahre waren und sagen so, oh, bis ich mir ein gewisses Cottage-Level aufgebaut habe, dauert es ja ewig. Ich gehe lieber zurück zum Konzern und kriege dann meine X-Kunden mit so und so viel Beitrag im Hintergrund. Ne?
Das stimmt. Ja, aber du bist beim Konzern, du hast deine Agentur jetzt, du hast gerade gesagt, mit zwei Mitarbeitern oder zwei
Zwei
Damen.
Mitarbeiterinnen, genau. Mutter, Tochter.
Und dann bist du, und da konntest du jetzt quasi, weil du hast gemeint, du hast festgestellt, du kannst in keiner Agentur die Prozesse so machen, wie du möchtest und die Abläufe. Und dann bist du hingekommen und hast dann gesagt, okay, wir machen jetzt die Prozesse so und so und so und so. Und wie haben die ja reagiert darauf? Weil die haben jetzt scheinbar schon länger da gearbeitet. Also
Genau, das war super schwierig am Anfang, weil man muss sich ja in die Situation reinversetzen. Also Mutter und Tochter, die Mutter war Ende 50, glaube ich, die Tochter halt dann Anfang 30 und die Tochter schon 10 Jahre im Konzern, die Mutter schon 25 Jahre im Konzern. So, und dann kommt da so ein 24-jähriger Typ, der sagt, so wie ihr es macht, ist doof. Ja, ist schon schwierig. Es war immer ganz gut, es gab immer so eine Rangliste. Also es gibt die DEVK hat mehrere Regionaldirektionen und eine war Regionaldirektion Berlin. Da gab es so um die 100 Mitarbeiter, also 100 Vertriebsmitarbeiter, die gewertet wurden. So, und die beiden Damen, also ich kann jetzt, also wir haben uns gut verstanden, dann, um es mal, also beide sind doch leider tot, also nicht cool, aber die waren immer so, sind immer ab Platz 80 in diesem Ranking. Nach unten hin waren die. Ja, also. Das ist ja Pareto-Prinzip, das ist ja, also war wirklich nicht gut. So, und dann, aber was sie halt hatten, sie waren bei den Kunden sehr beliebt, hatten eine gute Kundenbindung, haben aber nur das einfache 0815-Geschäft gemacht. So, und dann habe ich denen erklärt, ey, komm, wir machen es einfach so, ich komme zum Gespräch dazu und ich berate das Qualifizierte, also Spezialisten, also Rente, weiß ich, große Versicherung und sowas alles. Und dann machen wir einfach eine Provisionsteilung. Ja, und das hat dazu geführt, also 09/24 bin ich da hingekommen. Zum 01/01/25 wurde die Agentur offiziell übernommen. Vorher waren halt die Damen immer auf Platz 80 und dann nach dem Jahr 2025 durch die Provisionsteilung war die Tochter auf einmal auf Platz 11 und die Mutter auf Platz 28. Also nur, weil zu deren Gesprächen ich dazugekommen bin Geschäft platziert habe und wir haben die Provision geteilt. Und durch die geteilte Provision sind die vom Platz, keine Ahnung, 85 auf 11.
Okay.
Genau. Und das
Offensichtlich hat
war,
das funktioniert. Aber ich ganz
genau,
kurz mal
und
zwischen, weil du hast halt 2,25. Nee,
nee,
2 sagte ich
2,5,
schon.
2,5,
2,5.
2,5,
Gut,
2,5,
wollte noch
2,5,
kurz,
sorry.
war gerade so, hä?
2,5, 2,5, sorry. Genau.
Ja.
Und das hat natürlich dazu beigetragen, dass sie mir mehr Sachen geglaubt haben. Oder wenn ich gesagt habe, komm, wir setzen es so um, weil die haben selber gesehen, einmal am Portemonnaie und einmal auch bei der Anerkennung im Konzern. Oh, guck mal hier, das ist ja vielleicht nicht alles schlecht, was der Jungsche People da macht.
Aber was hast du anders? Du hast anders gemacht, hast du einfach nur gesagt, okay, ihr habt das meinetwegen die Haftpflicht und sowas gemacht. Lasst uns auch mal über die Rente reden, oder?
Genau, genau so, ganz einfach.
Ah, gut, das ist wirklich ganz einfach, nur
Wir
so für
wirklich
die.
einfach. Wirklich einfach. Also, weil die haben halt wirklich, man, die einfachen Geschäfte, keine Ahnung.
Ja.
Verkehrsschutz, Hausrat, Haftpflicht, Kfz-Versicherung, vielleicht mal eine kleine Kinderunfallversicherung. Mehr Verträge haben diejenigen nicht vermittelt. Aber da gibt es ja noch mehr Sachen, die man anbieten kann.
Ja.
Genau. Und das habe ich dann gemacht.
Ah, super. Und aber es war auch schon damals auch auf Bahn, klar, DVK. Waren das alles Bahnmitarbeiter
Nee,
oder nicht?
also DVK ist ja Deutsche Eisenbahnversicherung, Köln,
Mhm.
ne? Das heißt, wir haben spezielle Produkte für den Verkehrsmarkt. Diese Agentur war aber so gut wie gar nicht also 5% der Kunden haben Verkehrsmarkthistorie gehabt. Also es waren eigentlich
Ach so.
95% reine Privatkunden. Also das mit dem Verkehrsmarkt, das kam, ist sogar, kommen wir, weiß ich nicht, ob wir noch zu kommen, aber ich glaube, da hat sich die Agentur erst später ein bisschen drauf
Ah,
priorisiert.
okay. Aber du bist aber reingekommen und hast gesagt, okay, lass mal einfach unsere gesamte Angebotspalette beraten, nicht nur die einfachen Sachen. So. Und dann haben sie gemerkt, ha, gut, also was der Steffen da erzählt, das scheint, das funktioniert. Wir haben auch mehr Geld in Geldbeutel und das funktioniert, wir haben besseres Ranking.
Ja, und ganz kurz, und die Kunden fanden es natürlich auch cool. Sie haben halt den persönlichen Kontakt zu den Damen gehabt, die sie schon immer kennen. Da kam der andere dazu. Die Kunden hatten anscheinend auch nicht das Gefühl, dass jetzt irgendwas doof passiert ist. So haben die halt auch gesehen, okay, dann scheint es ja okay zu sein. Es gibt ja eigentlich nur Gewinner. Kunde fand es cool, die Mitarbeiter fanden es ganz cool und ich natürlich auch,
Ja.
logischerweise.
Und hast du sonst noch irgendwas in der Agentur verändert? So, weil wir sind jetzt 2,5. Gut, da war ja schon quasi Digitalisierung. Erste Schritte, sagen wir mal so, ging es ja schon in der
Nee,
Branche.
noch nicht. Also, na klar, ich habe alles raus, einmal komplett renoviert, das Büro. Aber einfach, dass man sich halt auch wohlfühlt. Das habe ich halt gemacht. Also, es war wirklich ein altes, wuchtiges Versicherungsbüro, wo ich mich nicht drin wohlgefühlt hätte.
Okay. Aber von Abläufen hast du ja alles noch so gelassen. Weil waren die ja schon okay, nur halt quasi besser beraten.
Na, Abläufe war, sie haben die Auflage bekommen, alles anzusprechen ab dem Zeitpunkt einfach nur. Das
Ah,
war
gut.
der erste Step. Genau.
Das sind Grundlagen, ne? Müssen wir festhalten. Also ist heute immer noch so. Ne?
Da
Also.
scheitern die meisten dran. Da scheitern die meisten dran, alles abzufragen.
gut. Und dann hast du mit ihnen angefangen, die haben gemerkt, es funktioniert. Und dann, wie ging es dann weiter in der Agentur?
Also dann, ich sag mal, das ist dann so 2 Jahre so. Findungsphase war das dann halt, ne, um zu gucken. Und dann ging es relativ schnell. Das war 2007. Sind wir auf eine andere Straßenseite gezogen. Da gab es nämlich größere Räumlichkeiten, weil es hat halt nicht mehr gereicht. Dann habe ich halt dazu Indienstmitarbeiterinnen gewinnen können, zwei Auszubildende gewinnen können, also die im dritten Lehrjahr waren. Und dann ging es gleich richtig nach oben. Also weil von mir mit den zwei Damen, die schon immer da waren, zu jetzt bei Auszubildenden im dritten Lehrjahr plus Indienstkraft. Und da musste man dann anfangen, ich sag mal, ein bisschen größer, ein bisschen strukturierter zu denken, ne? Also da ging es halt nicht nur darum, im Büro zu warten, bis ein Kunde kommt und irgendwas zu machen, sondern da musste man schon gucken, wer berät jetzt wen, wie machen wir das, wie können wir an den ran und und. Da ging es dann, also 2007 war das dann da, wo die erste Entwicklung ankam.
Aber war dann auch schon eine Spezialisierung auf etwas oder war Werbemaßnahmen oder sowas oder?
Spezialisierung kam wirklich erst nach Corona, würde ich sagen.
Ah,
Also die einzige Spezialisierung, die wir damals hatten, ist, da habe ich auch Wert drauf gelegt und es hat auch jeder Kunde kommuniziert bekommen, dass ich gesagt habe, wir wollen dich als Kunden komplett betreuen. Das war die Spezialisierung, die wir gesagt
Mhm.
haben. Also wenn natürlich irgendein Vertrag, keine Ahnung, eine BU oder eine Krankenversicherung oder irgendwie sowas bei einer anderen Gesellschaft ist, die man ja selten wechselt und vielleicht auch nicht wechseln sollte, dann betreuen wir die einfach mit, also Adresswechsel, so jetzt kein Schadensfall. Ja.
Ja.
Das haben wir dann trotzdem schon mitgemacht, ne? Aber sonst habe ich gesagt, ey, egal was, ich möchte vom Kunden alle Verträge sehen. Mir geht es gar nicht um Neuabschlüsse, sondern möchte alles sehen. Und auf diese Kunden haben wir uns spezialisiert. So, und das ging so bis bei 7.2.8. Und dann kam wahrscheinlich ein großer Punkt, da habe ich das erste Seminar mit dem Steffen Ritter gemacht, der wahrscheinlich bekannt ist. Ne? Und dann ging es halt los mit Klassifizierung A, B, C, Kundenprozesse. Und er war eigentlich der, oder sein Institut war eigentlich der ausschlaggebende Punkt, dass wir uns da mit extrem beschäftigt haben. Also wirklich alle Kunden zu klassifizieren, den Mitarbeitern zu erklären, dass nicht jeder Kunde gleichwert ist und dass es auch Kunden gibt, die einen freundlichen Nicht-Service bekommen, weil es einfach nicht rentabel ist, jedem Mitarbeiter immer wieder zu erklären, dass man an diesem Kunden jetzt gerade Minus gemacht hat als Agentur. Ja, weil man Arbeitszeit verschwendet hat und so. Und genau. Und da entwickeln sich ja dann die ganzen Prozesse draus. Ne? Also wie kannst du die besser, aber das ist jetzt alles nichts Neues. Ne? Wie kannst du gute Kunden besser betreuen? Oder was finden die vielleicht toller? Also keine Ahnung, Betreuungsintervalle oder irgendwie sowas. Und damit haben wir uns halt die ersten Jahre extrem beschäftigt, zu einer Zeit, wo das aber noch kaum jemand gemacht hat, muss man auch dazu sagen. Das war wirklich das war die Anfangszeit.
Ja. Und wie hast du da damals Kunden, Neukunden gewonnen? Weil du, wenn die Agentur, ich verstehe meinetwegen mehr Mitarbeiterinnen, also ne, die auszubildenden Mitarbeiter, aber wie kommen die Kunden zu euch? Nur durch den Straßenseitenwechsel ja wahrscheinlich nicht.
Nee, die DVK war zu seiner Zeit immer ein sehr günstiger Kfz-Versicherer.
Ah, okay.
So, und die Kunden sind halt allein schon wegen der Kfz, also es gab Wechseljahre, ich weiß nicht, wann es war, 2010, 2011, da haben im November ohne Mist die Kundenschlange gestanden vom Büro. Also kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber da gab es wirklich Schlangen. Also es gab wirklich Wechseljahre, wo wir im November von 8 bis 20 Uhr gearbeitet haben und am Wochenende jemand von uns ins Büro gefahren ist und die Anträge eingescannt hat. Und weil man eingescannt und versendet hat, weil man es einfach nicht geschafft hat. So, und dadurch hatten wir kein Neukundenproblem, weil die Kunden eh zu uns kamen und dann lag es ja an uns, den Kunden ja auszubauen oder zu klassifizieren.
Ja. Okay, also Neukundenproblem war nicht, kam quasi die Werbung durch die DVK, auch der Vorteil von dem Konzern, ne? Also,
Genau.
Und da hast du quasi
Genau, Kfz-Versicherung findet ja jeder Kunde geil. Ne? Also ist ja eine billige Kfz-Versicherung, finden ja alle toll. Und damit kommen die halt.
Und okay, und dann habt ihr die Kunden entwickelt. Und wie ging es dann jetzt weiter? Wenn du sagst, die Spezialisierung und sowas kam erst zu Corona, wir sind jetzt auch gerade bei 2012 und Corona war 8 Jahre später. Wie war die Entwicklung in den 8 Jahren? Weil du hast auch digitalisiert, hast ja wahrscheinlich schon vorher Sachen, oder?
Also, genau. Also das erste CRM ist, also wenn man in einer AO arbeitet, dann hat man ja eine Verwaltungssoftware vom Konzern. Und das findet der Konzern ja immer toll, diese Software, egal was sie kann. Ja? Und da kam man eigentlich relativ schnell, 2013 oder irgendwie so, kam man zum Beschluss, wir haben ein separates CRM-System. Ja, und um halt Sachen zu machen. Und dann gab es halt das erste CRM-System, das hieß damals Powerwise, glaube ich, gab es das bei Stuttgart oder so. Und da hat man halt die ersten Wiederverlagen, Fremdverträge, schon die ersten automatische Terminerinnerung. Das war ja schon damals Raketentechnologie, dass man sowas hat. Ja, da fing es halt im Prinzip mit dem ersten CRM-System an. Und dadurch ist dann auch das Wachstum wahrscheinlich entstanden. Also wir sind gewachsen, wir haben ein zweites Büro aufgemacht, wir haben ein drittes Büro eröffnet, wir haben Leute dazu gewonnen und wir wurden halt immer größer. Und dann brauchte man halt diese Regeln über ein CRM-System. Und ich würde sagen, von 2013 bis 2017, 2018 war wirklich reine Entwicklungsphase. Mit Kundenklassifizierungen vernünftig hinkriegen, mit CRM optimieren. Und das Maximum aus den Kunden rausholen.
Und wie hat der Konzern reagiert, wenn du da einfach ein eigenes CRM-System gemacht hast? Ist es dem egal, solange es funktioniert? Oder sagen die erstmal, Moment mal, Steffen, hier.
Finden die nicht gut. Finden die überhaupt nicht gut. Verstehe ich ja sogar, ne? Weil die sagen, ey, das sind ja deren Daten und bla. Also das, was wir nie gemacht haben, ist Vertragsdaten ins CRM zu übertragen. Mhm. Also Vertragsdaten von der DVK. Weil, warum auch? Dafür habe ich
Das
ein
brauchst du.
DVK-System, brauche ich nicht.
Ja.
Was wir natürlich eingepflegt haben, ist halt Fremdvertragsdaten. Weil wenn ich mit dem Kunden, wenn ich mit dem Kunden zusammengesessen habe, der hat mir alle Unterlagen gezeigt, dann muss ich die Sachen ja aufnehmen. Ja,
Ja.
so. Und ich habe, den hat damals schon gesagt, naja, ich mache es ja nur, um mehr Geschäft für den Konzern zu generieren. Ich mache es ja nicht, um mehr Produkte von ABC. Darf
Ja,
ich auch gar
klar.
nicht, ne? Um das zu vermitteln. Und ich glaube, dann wurde damals halt einfach zugeschaut, so ein bisschen, ne? Also dadurch, dass die Zahlen, glaube ich, immer ganz gut waren, die Entwicklung halt relativ gut war. Ja, und ich halt, wie gesagt, auf keinen Fall fremdes Geschäft vermittelt habe, weil man es nicht darf einfach, ne? Hat man, glaube ich, gesagt, naja, es passt ja schon, wir können es ja auch nicht als Konzern.
Nee, weil das wäre ja auch noch der Gedanke, dass man sagt so, okay, das ist ja offensichtlich eine Agentur, die ziemlich gut nach oben geht. Wir können ja auch von der was lernen und gucken, okay, vielleicht müssen wir auch bei uns irgendwelche Prozesse schaffen. Komm mal her, lass mal gucken, was wir verbessern können in unserem System. Oder so.
Richtig. Genau. Und also nochmal, fanden sie nicht toll, glaube ich, aber haben mich, ich sag mal, die haben mich halt relativ gut in Ruhe gelassen. Ja, und ich glaube, ich konnte mit den Leuten ja auch immer relativ vernünftig sprechen, weil ich kenne halt auch glücklicherweise, also für beide Seiten, viele Leute im Konzern, also weil es einfach nett ist mit vielen Leuten. Also wenn man bei einer AO lange erfolgreich arbeitet, dann nimmt man in seinem Leben, glaube ich, super viele Incentives wahr. Ja, und ich hatte das Glück, dass ich sehr, sehr viele Incentives hatte. Und so hat man sich halt kennengelernt und wusste halt auch, woran man beim anderen ist.
Ja, verständlich. Aber mal so, ihr habt die Beratung war damals immer noch beim Kunden zu Hause oder bei euch im Büro oder?
Genau, nichts anderes. Die beiden Sachen. Also was anderes gab es damals nicht. Also das war wirklich entweder beim Kunden oder im Büro, weil es also aus unserer Erfahrung einfach das Ertragreichste war irgendwie. Also das ging am besten so.
Und dann wahrscheinlich bis Corona, das war dann der Einschnitt, oder?
Genau,
Hast du
kurz vor
vor.
Corona. Genau, 2018, 2017 war das irgendwie so. Und da ging es ja dann langsam los mit Softwaren, die mehr können. Ja, und da haben wir uns dann, genau, und da haben wir uns dann, sind wir gerade während Corona oder kurz vor Corona, haben wir uns halt komplett auf digital umgestellt. Ne? Also anderes CRM-System, andere Software im Hintergrund, Verknüpfung mit irgendwelchen Homepages, keine Ahnung, mit Homepages Werbung machen, irgendwelche SEA-Kampagnen schon. Wir haben auch begonnen mit Videoberatung und. Also da ist die Arbeitsweise nochmal ganz, ganz anders geworden.
Aber du sagst es schon vor Corona, das heißt, da musst du ja eine Motivation gehabt haben, das zu machen. Und wenn du sagst, auch mit Homepage, also hast du eine eigene Homepage gehabt die ganze Zeit auch schon?
Ja, die habe ich 2,5 oder 2,6 eröffnet, genau.
War die auch dann schon AWT? Nee, das war da wahrscheinlich dann.
Nee, das war 2,9. Das 2,9 war die. Genau. Aber die Homepage hatte ich, ich glaube, 2,5, 2,6 oder so, wurde die online gestellt, die natürlich mehrmals relaunched wurde, ne? Aber das habe ich einfach aus dem Grund gemacht, weil ich mir die ganzen Agenturen um mich rum angeschaut habe und habe gesehen, so, ne, die haben ja alle, ist ja in der AO so, da gibt es ja, keine Ahnung, Konzern A und dann hat ja jeder Vermittler die gleiche Homepage, wo dann die ganzen Gesichter drauf sind und die Öffnungszeiten und das war's. Da habe ich gesagt, naja, das ist ja, da kann ich mich ja nicht abheben. Und deshalb habe ich gesagt, naja, dann machen wir zumindest eine Online-Visitenkarte vernünftig. Genau, und das war halt die Homepage. Also die war gar nicht mal dafür großartig da, um Leads zu generieren, sondern eine Online-Visitenkarte und ja, ab und zu mal einen Klick zu bekommen.
Okay, und dann aber auch SEA-Kampagnen, hast du gerade schon gesagt. Also dann warst du schon irgendwann, hast du doch.
Genau, dann haben wir halt angefangen einfach mit ein paar Begrifflichkeiten. Also in einer Großstadt wie Berlin, Hamburg, Stuttgart, Köln braucht man sich, glaube ich, also brauchte man sich damals nicht um Kunden kümmern aus Leipzig, München und so weiter, weil
Ja.
es sind genug Leute da, auf Deutsch gesagt. Ja,
Ja.
und genau, und dann haben wir am Anfang reines Regionalmarketing gemacht. Also Regionalmarketing heißt nicht jetzt hier, wir werben Bäcker XY und Bäcker gibt hier jedem eine Schrippe gratis oder sowas, sondern haben gesagt so, ey, wir sind der Ansprechpartner für Berlin, für den Konzern, für Berlin. Genau. Und damit und darauf haben wir unser SEA und SEO abgestellt. Ja, also, dass wir gesagt haben, wir sind der Ansprechpartner für die DVK in Berlin. Genau. Und
Ah.
damit hatten wir genug zu tun.
Gut, also hast du auch schon auf SEO gesetzt. Heißt ja auch, deine Texte auf deiner Webseite müssen ja quasi dann schon nicht mehr nur Visitenkarte gewesen sein.
Genau. Ja, aber das war ja damals ganz einfach. Wir haben einfach auf der Seite unten, auf der Startseite unten gehabt, Ansprechpartner für DEVK Berlin Tempelhof, DEVK Berlin Reinickendorf, DEVK Berlin Köpenick, DEVK Berlin. Das hat ja damals schon gereicht, um toll dazustehen. Ne? Also mich haben irgendwie Kollegen angerufen, wenn ich jetzt DEVK Köln eingebe, dann lande ich ja bei dir. So, ja, genau. Genau, das war jetzt, also geht ja heute null, ne? Also mehr, ne? Aber damals hat es gereicht.
Gut. Und okay, wir haben jetzt also, du hast eine Webseite, du hast auch schon Videoberatung hast schon angefangen oder vor Corona?
Ja,
oder wie?
Ja, aber wirklich wenig, muss man fairerweise sagen, weil die Software noch nicht so weit waren.
Gut, also zumindest sehe ich ja schon, du warst auf jeden Fall warst du immer interessiert an den ganzen digitalen Sachen. Also du hast ja.
Absolut, absolut, absolut. Genau. Und genau, um es dann das Thema Software und wie das alles passiert ist, durch das neue CRM-System, was wir dann hatten, was sehr viele Verknüpfungen zu digitalen Software hatte, haben wir gesehen, was alles möglich ist. Also, keine Ahnung. Newsletter, Marketing, Verbindung über Zapier, N8N, für diejenigen, die es wissen, dass dann automatisch SMS-Versand, also noch nicht WhatsApp, aber SMS-Versand automatisch, dass automatisch Mails über Active Campaign rausgeschickt werden an Kunden, zur Terminerinnerung, zur neuen Hausrat, zur was auch immer, hat man gesehen, was halt schon alles funktioniert. Mhm. Und da hat man halt ganz, ganz viele Workflows angefangen zu bauen. Ich weiß auch nicht, ob es gut war, weil man halt super viel Zeit dafür, super viel Zeit und auch Geld in die Hand genommen hat, um das alles zu programmieren, zu Ende zu denken und so weiter. Aber ich glaube, zur damaligen Zeit war das zumindest im Konzern absolut revolutionär, weil das automatisch regelmäßige Check-up-Mails rausgehen. Also bei Kundengruppe ABC geht nach Zeit X eine Mail raus oder eine SMS oder ein Anruf, dass er einfach daran erinnert wird, dass ein Check-up gemacht wird, dass keine Karteikarten oder irgendwie sowas. Ne? Und das war, ich sag mal, 2020, 2019, 2020 war das schon ein absoluter Meilenstein. Hat dafür gesorgt, dass wir in der Agentur halt eine super hohe Terminfrequenz hatten. Und dass halt kaum Kunden durchgerutscht sind nach unten.
Aber dann hast du ja auch alles schon digital, also du musst ja von allen Kunden auch immer die E-Mail-Adresse eingesammelt haben, ja. Quasi bei der Kundenaufnahme, ja. Und so weiter. Also, ja. Ne? Das war ja. Quasi die Vorarbeit dafür.
Ja, das war genau. Jeder Kundenberater hat halt so ein Pflichtblättchen, was halt ausgefüllt werden muss. Und da ist natürlich DSGVO vorbei, logisch. Ja. Ohne das geht es heute nicht mehr. E-Mail-Adresse, Handynummer hat immer mit dazugehört. Ne? Und deshalb haben wir, also ich glaube, an die 90% E-Mail-Quote, die wir haben. Ich glaube auch 85% Handyquote. Ich glaube, das ist schon ganz gut.
Das, ja. ganz gut, ist eine sehr, sehr, sehr gute Untertreibung. Ja. Gut, und dann kam, da wart ihr auch ziemlich gut vorbereitet für Corona. Also ohne
Total.
Es zu wissen, aber.
Total. Wir hatten dadurch ja schon digitale Arbeitsplätze, ohne es zu wissen.
Ja.
Dadurch, dass wir Cloud-Telefonie automatisch mit einem CRM schon hatten. Also musste man nur den Rechner zu Hause anstöpseln und konnte ja loslegen, musste so ein Telefon hinstellen. Also das wussten wir zu dem Zeitpunkt aber gar nicht, aber wir hatten es ja schon alles.
Ja, deswegen, also deswegen, wo du vorhin gerade sagst, ich weiß gar nicht, ob es gut war, das Ganze investieren, Zeit, Arbeit und so weiter. Im Nachhinein ja. Also weil nämlich dann hast du gemerkt, du warst vorbereitet für den Moment, ohne es zu wissen.
Total. Und Corona 2021 war das stärkste Vertriebsjahr der Agentur jemals. Also wie auch immer das geht. Also obwohl wir ja kaum Live-Kundentermine hatten. Hm? Ja, ein halbes Jahr war Lockdown.
Verrückt. Du hast eigentlich, ich muss gerade nochmal, ich habe mal gerade aufgeschrieben, wir haben vorhin im Vorgespräch, ich will nur gerade wissen, du hast mir erzählt, du warst bei einem Radiosender eingeladen für Kinderversicherung, Teddy.
Teddy.
War das vor oder nach der Corona-Zeit oder wann war das?
Vor, deutlich davor, irgendwie. 15, 16, irgendwie sowas. Ich habe irgendwo noch die Aufzeichnung. Ich kann ja gerne mal reingucken, wo das ist.
Aber wie kam es denn dazu? Weil ich finde auch interessant, du bist mal ein Kinderradiosender und die sagen, wir wollen über Versicherungen reden. Also ich finde das Thema an sich, das ist gut, wir reden ja gerade von Finanzbildung in Schulen und so weiter. Ne? Du bist bei einem Kinderradiosender, die über Versicherungen reden.
Ja.
Worüber habt ihr geredet und wie kamen die auf dich?
Okay, also sind an die DVK herangetreten. Und die Geschäftsführung hat gesagt, naja, komm, der ist verrückt genug, geh hin, mach du bitte. Also das war kein direkter Kontakt, das war über die Geschäftsführung
Ah,
von
okay.
der Direktion. Und das Thema war eigentlich, welche Versicherung, also Thema Finanzbildung, wie du schon sagst, welche Versicherungen sind für Kinder interessant? Was muss ich haben? Das war das Thema. Ja, und die Übertragung war auch, weiß ich noch, 20 Uhr, irgendwie 20 bis 21 Uhr, wo ich sage so, welcher Erwachsene hat denn da einen Kinderradiosender an? Habe ich mir gedacht.
Hätte ich jetzt auch gerade
Ja?
gefragt.
Ja, weil also wenn die von der Kita-Schule nach Hause kommen, wenn dann Radio Teddy läuft, okay, das habe ich früher auch mit durchgemacht. Ja, aber 20 Uhr. Ich fand es nur interessant, während ich aufgenommen habe, stand mein Handy nicht still. Weil ganz viele, ich habe es ja null vermarktet, ich sage, ich gehe zu Radio Teddy oder so. Ich habe ja gar nichts gesagt dazu. Und mein Handy stand nicht still. Ey, was machst du in einem Radio? Und bla bla. Also wie viele Erwachsene Radio Teddy da gehört haben. Also einfach, hätte ich selber nicht gedacht, muss ich sagen.
Okay, wir sehen also auch, Radiowerbung funktioniert offensichtlich.
Ja,
Also
total,
im Radio
total,
präsent zu sein.
total, total. Ja, und dann ging es einfach nur um die Kinderversicherung, keine Ahnung, Körperabsicherung, Krankenabsicherung und vielleicht Sparen oder so. Und ein privater Haftpflicht, mehr ist es ja nicht.
Ah, gut. Okay, aber das musst du mir noch reinnehmen. Gut, wir sind jetzt bei Corona, sagst du, bestes Vertriebsjahr. Und du hast vorhin auch schon gesagt, die Spezialisierung mit Fokus auf Bahnversicherer kam erst danach. Also warum erst später? Weil eigentlich bist du bei ganz vielen Sachen Vorreiter.
Ja,
Das ist schon ein
das
bisschen.
genau. Also ich habe mehrere Seminare oder Workshops mit Agentur Ritter irgendwie gemacht. Also der hat ja mal früh in
Ja.
seinen Entwicklungstagen gehabt und das habe ich bis 2009, nee, oder 2010 oder 11 oder so, hab ich mal alle 2 Jahre ich mal dran teilgenommen, ne? Weil ich davon halt überzeugt bin, war. Und ich durfte mir jedes Mal einmal anhören, die erfolgreichsten Vermittler sind spezialisiert. Das
Ja.
ist ja immer noch, die erfolgreichsten Vermittler sind spezialisiert. Ja, okay, ja, aber, und ich habe ich mir natürlich immer im Kopf gemacht, den Rest mache ich alles, ne? Also Abläufe, Prozesse, wer macht welche Tätigkeiten, Organigramm, unterschiedliche Kunden, das mache ich alles. Ich glaube auch fast, perfekt ist Quatsch, aber auf einem echt guten Niveau. Aber Zielgruppenmarketing hatte ich einfach nicht. Hatte aber auch nicht die Not dazu, weil läuft ja.
Ja.
Ja, genau, und dann waren vor 1,5 Jahren oder 2 Jahren waren 2 Mitarbeiter der Agentur, waren auf einem konzerninternen Workshop und da ging es auch wieder Zielgruppenmarketing. So, und dann haben die auch gesagt, ja, jetzt, weil ich habe gesagt, ey, schreibt mit, was für uns wichtig sein könnte. Weil ich wusste von vornherein, viele Sachen sind nicht wichtig für uns, was die Leute erzählen. Aber ich sage, ey, wenn irgendwas wichtig ist, was wir hier diskutieren müssen, dann los. Und dann kamen sie halt auch beide an, ja, Zielgruppenmarketing. Ich so, boah, Zielgruppenmarketing. So, und dann so, okay, dann haben wir, okay, was können wir denn gut können? Was können wir gut können? Ja. Und ich so, okay, DVK, ja, Deutsche Eisenbahnversicherung. Also es muss ja eigentlich was aus dem Verkehrsmarkt sein, weil wir haben ja Produkte, die es am Markt so gut wie gar nicht gibt. Ne, also direkt halt für Bahner irgendwelche Sachen. So eine Lokführerhaftpflicht gibt es halt kaum oder die betriebliche Altersvorsorge für Bahner und so. Das geht ja alles nur über unseren Konzern. Oder fast nur. Nicht, dass sich jetzt welche aufregen. Und dann habe ich gesagt, so, ja, okay, komm, wir gucken mal. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gucken mal, welche Mitstreiter es noch am Markt gibt zu diesem Bereich. Ja, und dann haben wir es eingegeben. Wir haben es eingegeben und haben geguckt, so, warte mal, wir haben nichts gefunden. Wir haben nichts gefunden. Und dann habe ich gesagt, so, ey, das geht ja nicht. Also dann gab es eine DVK mit einer ganz schlechten SEO-Seite. Dann gab es sogar einen Vermittler, der an zweiter Stelle stand also mit einer Konzernseite. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Und dann haben wir gesagt, na komm. Dann starten wir jetzt mal mit Vertrieb für den Verkehrsmarkt und dann haben wir halt bahnversicherer.de heißt die Seite. Haben wir die halt ins Leben gerufen und genau. Und seitdem haben wir gesagt, okay, jetzt spezialisieren wir uns drauf. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, wenn ich was mache, mache ich es richtig. Da stecken wir auch richtig Zeit, Energie und wahrscheinlich auch Geld rein.
Ich bin gerade fasziniert, dass du, also für mich ist Bahnversicherer, also Bahn, diese Zielgruppe so naheliegend, wenn du aus der DVK kommst, dass du sagtest, du warst bei Ritter Entwicklungstagen und hast mir so, ah, was kann ich denn so Zielgruppe, weiß ich nicht. Und es ist
Ja, weil ich im Konzern irgendwie nie, also es gibt ja, im Konzern gibt es ja immer irgendwelche Agenturen, ich sag mal, die für irgendwelche, keine Ahnung, für irgendeine Bahngeschäftsstelle sind, keine Ahnung, was gibt es denn da? DB Netz oder irgendwie sowas. Ja? So, da gibt es immer Agenturen oder Angestellte des Konzerns, die für die Mitarbeiter zuständig sind. die halt ihre betriebliche Altersvorsorge und sowas alles abwickeln. So, da waren wir aber nie mit drin. Also bei keinem DB-Tower oder Verkehrsmarkt. Und deshalb waren wir da nie so richtig dicht dran. Und dann habe ich gesagt, naja, komm, aber irgendwas musst du auch mal für den Konzern machen. Und dann habe ich gesagt, na los, komm, let's go.
Okay, also weil nämlich eure Seite ist wirklich super und auch super strukturiert und auch eure Ratgeber für Kunden, wo du sagst, na, wenn du irgendwas machst, machst du es richtig, kann man an der Seite sehr gut sehen.
Ja.
Und wie hat, also, hat das auch funktioniert? Also hast du auch gemerkt, so ne, der Gedanke, Zielgruppe ist ja immer das eine. Das andere ist dann, ja, funktioniert auch der Gedanke.
Ja, also es hat okay funktioniert. Ja, die Erwartungshaltung ist natürlich immer eine andere. Ja, ja. Also, aber man, ich sag mal, man muss halt wissen, man weiß halt, bei SEO ist halt wirklich ein Marathon, ne? Und wir bekommen schon super viele Anfragen. Aber das ist natürlich, da sind wir natürlich, also ich kann ja nicht sagen, nach einem Jahr oder anderthalb Jahren, wir sind schon am Ende unserer Entwicklung, was das angeht. Wir sind ja noch ganz krass im Lernprozess und wir bauen dann Funnel in die Richtung, wir bauen dann Funnel in die Richtung, wir gucken mal SEO darauf, wir gucken mal SEA darauf. Also wir probieren halt noch ganz, ganz viel aus und sind erschrocken, über welche Wörter und aus welchen Bereichen die Anfragen kommen. Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet. Also allein schon, dass wir kaum Anfragen aus Berlin bekommen, ist schon so komisch, weil wir sagen so, hä? Wir bekommen die aus Deutschland, Holland, Belgien, wie die Verrückten, aber nicht aus Berlin. Also wir hätten nicht mal eine Chance, irgendwie live was zu machen. Man sagt so, also es ist schon okay und man sieht halt einen schönen Graph, der nach oben geht und das reicht mir. Ne? Ich bin ja kein Freund von gleich steil nach oben und dann wieder steil nach unten, sondern schön stetig. Ne? Und wir sehen auch, da passiert eine ganze Menge, aber es hat auch eine Menge Arbeit, die da wirklich drin steckt. Das muss man halt sagen.
Genau, das wäre nämlich meine Frage. Es gibt noch nicht so lange die Seite, wie viel Arbeit, wenn jetzt irgendjemand mal auf die Seite geht und sagt, oh cool, will ich auch mal so schnell machen. Also so schnell machen ist eh schon mal.
Ist nicht. Ich meine, die KI hilft natürlich heutzutage, ne? Also es gibt ja viele, viele KI-Module oder Bots oder was auch immer, die einen unterstützen können. Also ich bin kein Freund davon, alles von KI machen zu lassen, aber ich glaube, kann schon echt viel Arbeit abgenommen werden.
Bestimmt, aber trotzdem, also wie oft befasst ihr euch mit Content für die Seite? Oder wenn ich die Ratgeber, die ich vorhin gesprochen habe, von, die müssen ja alle gemacht werden.
Ich find's lustig, wir hatten gestern ein Meeting dazu. genau, da hat meine Kollegin den Hut auf für. Also da haben wir gestern zum Beispiel, keine Ahnung, da haben wir nur Themen abgestimmt von 10 Ratgeberthemen. Und dafür haben wir aber über eine Stunde gesessen, nur um die Themen so speziell wie möglich zu machen, ne? Weil ich bin jetzt kein Freund davon, wofür brauche ich eine Hausrat? Boah, langweilig, gibt es wahrscheinlich auf 500 Seiten, kann ich mir vorstellen. Ja, sondern wir haben gesagt, wir wollen es so machen, dass wir es halt speziell machen. Ich glaube, da gab es auch schon mal in deinem Podcast schon mal ein paar Vorredner, die das auch schon so gesagt haben, ey, nee, komm, wir machen es ganz speziell auf, ich weiß gar nicht, wie heißen es, dieses Comic mit
Finanzierung,
Fina, genau, richtig.
Genau, Fina
war das, genau, richtig. Genau. Und der hatte das ganz cool gesagt, der hat nämlich gesagt, ey, erklär mir den Rentenversicherungsfaktor oder irgendwie sowas, nicht, sondern was ist Rente oder so, und dann hat er gesagt, ja, stimmt, macht total Sinn. Na, und so wollen wir es halt speziell auf diesen Markt, in diesem Bereich machen, dass wir halt intensiv Anfragen, nicht Anfragen, aber intensiv dazu informieren. Der Rest kommt ja dann sowieso automatisch. Und deshalb glaube ich auch gar nicht, dass es leicht nachzumachen und zu kopieren ist, weil das ist halt wirklich Arbeit. Klar kann eine KI echt viel vorschreiben, aber das ist zu speziell, dass es eine KI wirklich kann.
Das stimmt. Und wenn wir gerade auch bei KI sind, ist natürlich auch gut für dann die speziellen Fragen, die an die KI kommen. Also wenn ChatGPT, da fragt ja jemand selten oder eher, ist für dich irrelevant, was ist Rente. Aber wenn halt genau das Spezielle kommt, dann kommen sie ja zu dir.
Ja, genau.
Deswegen richtig. Auch da ist halt das Spezielle... Genau. Immer zu empfehlen, also als wie genau. Generische KI-Sachen reinzuschmeißen, ja gut, dann ist richtig. Es halt.
Okay. Warte mal, und mit Abstand, also für Bahnversicherer, Pensionsfonds, also ist die betriebliche Altersvorsorge, was ist das beste Keyword oder die besten Keywords? Was wird am meisten gesucht zum Thema Pensionsfonds? Also Pensionsfonds ist die betriebliche Altersvorsorge der Bahn oder des Verkehrsmarkts. Was ist das beste Keyword mit Abstand?
Keine Ahnung.
Was ist Pensionsfonds kündigen. Also, was wir Anfragen zu diesem Thema haben, Also Gott sei Dank haben wir da Bots im Hintergrund, die antworten. Also da hätten wir richtig zu tun mit. Weil, ist ja
Super.
klar, die haben halt Personalwechsel und sowas alles. Ist ja normal. Also die gehen aus dem Konzern vielleicht mal raus oder so.
Ja, aber ist
Deswegen.
gut. Aber Bots ist schon mal ein genau, super Übergang, weil du hast schon von KI gesprochen und ich habe ja auch am Anfang gesagt, du bist bei dir, ne, war halt alles ist auf KI gelegt. Ich glaube, du nutzt auch Superchat, wenn ich es richtig im Kopf habe, ne? Wie bist du dazu gekommen? Weil die auch in Berlin sind oder weil du dich mit den Sachen beschäftigst?
Nee,
Oder?
also wir hatten vorher einen anderen WhatsApp-Anbieter, also durch unser CRM-System hat man natürlich ein SMS-Tool hinten dran, da haben wir gesagt, ey, wir brauchen ein WhatsApp-Tool. Und da hatten wir vorher ein anderes Berliner Unternehmen, die sich echt gut verkauft haben, aber was mal so richtig gescheitert ist. Ne, das haben wir ein Jahr gemacht, da haben wir gesagt, oh Gott, das wird raus. Und dann haben wir uns mit beschäftigt, okay, wer kann was? Und da waren wir hier irgendeiner Messe und da waren die Jungs von Superchat. Und dann, also ich bin jetzt keiner, der sich dann irgendwie auf einer Messe überzeugen lässt. Ich glaube, das ist die diplomatisch perfekte Formulierung. Und dann haben wir uns im Nachhinein überlegt, okay, was kann das? Kriegen wir es vernünftig angebunden an unser CRM? Und dann sind wir halt haben wir gesagt, ey, nee, okay, Superchat ist eigentlich die 1A-Lösung dafür. Und dann haben wir gesagt, let's go, weil ich glaube, also Superchat kann wirklich echt viel. Ich glaube, nur die wenigsten Agenturen, Schrägstrich Vermittler, nutzen das Potenzial. Also.
Das höre ich von mehreren, die es so nutzen wie du, die einfach sagen, die meisten kratzen nur quasi über die Oberfläche und sagen, okay, ich kann halt mit meinen Kunden chatten. Also, aber wenn ich es richtig
Genau.
sehe, kann man ja mit Vorlagen, mit dem, was du vorhin schon sagtest, du kannst einfach quasi die Leute erinnern an Dinge und so weiter und so fort. Das kannst du ja alles damit automatisieren, ne?
Ja, oder einfach Basics, Kundenpflege. Ne, dass alles abgefragt wird, der Kunde angelegt wird und DSGVO eingeholt wird und so weiter, dass ich weiß, wer ist denn das eigentlich, mit wem schreibe ich? Und sowas alles. Das kann nicht sein, dass es das ein Mensch macht. Ne, also das geht nicht. Ne? Und man kann ja auch sagen, je nach Kundentyp, wie reagiert so ein Bot? Kann man den ja anlernen.
Ah,
Ja, also.
okay.
Ne, du kannst
Kannst
ja
auch,
sagen,
ne?
ey, das ist ein toller Kundentyp, da mach das.
Ah, okay. So tief bin ich bei Superchat nicht. Okay, das kannst du also auch
Und
dem.
genau, und geht auch andersrum. Also es gibt auch Kunden, die uns schreiben, da haben wir gar keine Chance, als Mensch mehr einzugreifen. Ja, also das haben wir vorgegeben, lieber Bot, klär es bitte final.
Ah, okay.
Genau, das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Ne? Also, und ein gutes Beispiel dazu. Wie gut so ein Bot funktionieren kann. Mich hat gestern über mein Privathandy, schreibt mich ein Kumpel an, der ist Freelancer im IT-Bereich. Seit 30 Jahren hat die größten IT-Komplexe in Deutschland gebaut. Also wirklich,
Er
wirklich,
kennt sich
wir,
aus.
genau, also er ist gerade in China und programmiert da. Okay, also das erklärt, glaube ich, seine Kompetenz, ne? Und dann schreibt er mir irgendwann und sagt so, du sag mal, bei eurer Büronummer ist da ein Bot im Hintergrund? Ich sage, ja, klar, ein Bot schon lange. Also, oh, krass. Dann habe ich mal nachgeguckt, was er da geschrieben hat. Der hat sich eine halbe Stunde mit dem Bot unterhalten. Der dachte, ich bin das. Das ist dann schon gut. Also deshalb, man sollte es schon nutzen, aber halt auch richtig nutzen. Kann ich nur empfehlen jedem.
Und wie lange hast du gebraucht, mich da reinzuarbeiten?
Ja, da sind wir bei dem
Chris?
Punkt. Wenn ich was mache, dann mache ich es richtig. Wir haben
Ja.
uns relativ schnell richtig, richtig gut. Also wir hatten, glaube ich, 80% unserer jetzigen Sachen hatten wir in 2 Monaten durch. Aber da war auch richtig Zeit in Anspruch. Ja, und man muss ja auch gucken, über welche Nummer kommt es da rein. Ne? Kommt der Lead über X, kommt der über Y? Was passiert dann? Was passiert dann? Also man muss ja immer, das kann ich auch jedem nur empfehlen, überlegt euch, was passiert. Und was muss passieren? Und überlegt es von vorne bis ganz zum Schluss. Ja, und das, nimm den Zettel, schreib's auf. Ja, und dann versucht das System so zu bauen, weil alles andere ist nur halb.
Und zwei Sachen, wie haben seine Kunden darauf reagiert? Also
Super positiv. Wir haben inzwischen läuft also mindestens doppelt so viel Kommunikation über WhatsApp im Vergleich zu E-Mails.
okay, das ist gut.
Also wirklich, wirklich viel und ich meine, die kriegen jetzt am Wochenende ja sogar ihre Antwort. Ja, wenn irgendwas, also wir hatten ein gutes Beispiel, also 2 Leute haben so einen super Zugang, wo man alles mal sieht, wenn mal irgendwas ist, ne? Und ich weiß noch genau, ich hatte vom Handy zu Weihnachten am 25.12. habe ich rumgedödelt vom Handy. Ne? So. Und dann hatte ich gesehen, heute hat einer geschrieben. Und da hat irgendeiner geschrieben, kein Kunde unserer Agentur, aber ein DVK-Kunde. Mensch, ich stehe, ich habe eine Panne. Was ist denn jetzt mit dem Schutzbrief? Also wegen, der wollte abgeschleppt werden, verstehe
Ja.
ich. Ne? Aber ich weiß, es war am 25.12. um 17 Uhr. Also der wird nicht gute Chancen haben, jemanden zu erreichen irgendwo. Der Bot hat sie geantwortet, ich musste wirklich lachen. Oh, das ist wirklich ein doofer Zeitpunkt für eine Panne. War wirklich, also, aber mit dem Lachsmiley dahinter, also wie man ihn halt antrainiert, ne?
Ja.
Hat dann aber geschrieben, ey, wir sind nicht im Büro, aber ruf mal hier die Hotline an, da hilft dir auf jeden Fall eben Abschlepper und so weiter. So, da hat er da angerufen, dann hat er sich 2 Stunden später bedankt, ey, es kam Abschlepper, alles gut, Dankeschön, tschüss. Fall abschließend bearbeitet und wir mussten nichts machen. Also es
Das
hilft auch, es hilft auch. Aber es ist ein langer Weg, denn der schreibt doch viel Blödsinn. Wir mussten, anderes Beispiel, wir mussten irgendwann mal den Bot einstellen, also bei einem Kunden. Der hat immer geschrieben und der hat immer Smileys geschickt und irgendwelche Emojis und bla bla bla. Der dachte, der schreibt mit einer Mitarbeiterin bei uns aus der Agentur. Und der hat jeden Abend ein Bild geschickt und der Bot natürlich freundlich geantwortet, ey, das ist ja ein süßer Hase und mit deinem Herzchen, das ist ja toll, ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende, bla bla. Das kam aber jeden Abend. Und es wurde immer, immer intensiver. So, und dann haben wir
Ah.
irgendwann, dann habe ich irgendwann gesagt, ey, was ist denn das für ein Kunde? Also, weil wir haben ja schon mal gesagt, guck mal hier, der hat schwer geschrieben, der, nein, ich sage jetzt den Namen nicht, ne? Hat geschrieben. Und dann haben wir reingeguckt, das ist ein Moped-Kunde bei uns. Der hat nur ein Moped-Kennzeichen, was er sich jedes Jahr holt, ne? Wir so, ich sage, na komm, dann schreib ihm mal wenigstens mal, dass er die Anfassung zu uns holen soll, ne? So, und dann hat er trotzdem jeden Tag geschrieben und es wurde intensiver und dann haben wir auch beschlossen, ey, wir müssen den Bot bei dem ausstellen. Na, weil der verliebt sich ja jetzt gerade in eine Person, wo wir wissen,
Ja.
so, ey, die existiert nicht. Na, und dann kam noch 4 Tage in Folge immer ein Bild, jetzt versucht das monatlich nochmal irgendwie. Da muss man halt auch aufpassen, ne? Das kann halt auch nach hinten losgehen.
Boah, das ist ja mal, das ist ja ich nenne mal das Problemfeld, an das man noch gar nicht denkt, dass halt dann Leute dass sich genau, also verlieben, also du denkst da, fällt mir gerade die Beziehung nicht ein, dass wir das
Emotionen,
heißt.
emotional werden.
Ja, aber es ist echt mal parasoziale Beziehung, was ich
Ah
suchte.
ja,
Der einfach
okay.
die ja genau aufbaut und das spannend. Okay, also wir lernen einfach. Man muss auch auf
Ja.
sowas aufbauen, seine Kunden muss man auch in der Richtung aufpassen. Und wie reagieren deine Mitarbeiter? Weil du hast ja quasi jetzt ganz, ganz viel Arbeit abgenommen und zwar von der belanglosen, also von der nicht so coolen Arbeit, ne? Die haben jetzt mehr Zeit für Kunden, oder?
Ja, wir haben immer noch genug zu tun.
Ja,
Und
ja.
genau, also das Ziel, also wir sind eine Agentur, die Gott sei Dank relativ viel Traffic hat. Egal über welchen Weg. Ja, wofür wir auch sorgen, ne, dass immer wieder Traffic irgendwo reinkommt. Ne, sonst braucht man kein SEO machen zum Beispiel. Ne? Wir diskutieren ja darüber und ich sage so, Sachen, die automatisiert werden können oder die ein Computer machen kann, muss kein Mensch machen. Ja, und dann gibt es halt lieber Aufgaben, die haben ja deshalb nicht weniger Arbeit, sie haben halt nur andere Arbeit. Ja, also, weil die haben ja trotzdem ihre 8 Stunden gearbeitet. Die haben ja trotzdem ihre 8 Stunden gearbeitet. Und so, und jetzt müssen sie dadurch vielleicht nur 6 Stunden arbeiten. Aber gibt ja trotzdem noch genug andere Arbeit, die gemacht werden kann, wo wir sagen können, ey, komm, jetzt lass uns mal das machen oder lass uns mal den Kopf zerbrechen, was können wir noch machen? Wo können wir denn aktiv werden? Wo können wir mehr Service bieten? Wo können wir mehr Vertrieb machen? Wo können wir was auch immer? Ja, und das funktioniert schon ganz, ganz gut.
Das meine ich nämlich. Das glaube ich einfach, dass du jetzt ja die belanglose Arbeit nicht mehr hast. Also quasi, oder die nervige, wiederholende Arbeit wie Telefonnummern aktualisieren. Sondern halt andere Arbeit ist einfach quasi wie ne, Kunden, Services und so weiter. Oder Werbung, weil du hast ja gesagt, ihr sucht dafür, dass genug Traffic kommt. Schaltet ihr auch Werbung oder wie macht ihr das mit? Oder stehen immer noch
Ja.
Leute Schlange vor eurer
Nee,
Geschäftstür?
das haben wir nicht mehr, das haben wir nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei. Gott sei Dank und leider. Ja klar, wir machen halt online. Also ich würde jetzt nie bei das Telefonbuch.de oder so Werbung machen, ne? Oder irgendwie sowas. Also ich würde jetzt auch kein Großflächenplakat irgendwo hinhängen. Das funktioniert, ich sag mal, im ländlichen Bereich bestimmt, aber nicht in der Großstadt. Genau, und das machen wir. Wir geben Google Geld, dass es denen besser geht.
Ah, okay. Aber also schaltet schon Werbung für, weil meine Anschlussfrage wäre jetzt nämlich Werbung für Bahnmitarbeiter, zwecks Bahnversicherer oder allgemein, weil das
Beides,
allgemein ist ja.
beides, beides.
Ah,
Also
und das.
allgemeine Werbung, ich sag mal, für einen Umkreis von 30 Kilometer. Ja, da ist
Ja.
auch egal, wegen was sie sich melden und speziell auf Bahnmitarbeiter.
Ah, okay. Und da schaltest du Werbung bei Google oder auch bei Meta? Oder
Beides, beides.
beides?
Da probieren wir halt aus. Das ist das Schöne, wenn man irgendwelche Systeme im Hintergrund hat, die man auch tracken kann, wo man sieht, so, okay, wo waren denn die meisten Klicks je Euro, und wo ist denn das meiste rausgekommen nach den Klicks und so. Da kann man ja gucken. Manche Sachen funktionieren besser bei Meta und manche funktionieren besser bei Google.
Und du trackst aber auch alles, weil das wäre nämlich
Ja,
sonst.
musst du ja. Also,
Ja.
wer nicht trackt, hat zu viel Geld. Also, das geht, man muss es tracken, es geht nicht anders. Also, ist ja so ein Funnel, kennt ja jeder, ne? Ich klicke drauf, ich interessiere mich für und dahinter ja, nein und dann kommt das nächste und so. Und dann sieht man auch die Absprungseiten, also die Absprungzahlen sinken ja pro Seite, ne? Und also, das heißt, Seite 2 sind nur noch 60% drauf und so weiter, dann geht es halt runter. Und wenn halt eine Seite, wenn es halt merklich runtergeht, dann muss man sagen, ey, okay, vielleicht probiere ich mal was anderes und setze ich das gleiche daneben und sage so, okay, bei jedem zweiten Klick geht es da rein. Na, also entweder in Funnel A oder Funnel B. Dann gucke ich, okay, was passiert da?
Ah, super spannend. Wir sind fast schon am Ende. Bei dir klingt aber alles. Ich frage immer meine gestern so, was sind so die größten Misserfolge waren bei dir, bei Ihnen? Was würdest denn du sagen bei dir so in deinen, jetzt mal sogar auch auf das Digitalisierung, Optimierungsbereich so, wo du irgendwas verbessern wolltest? Also weißt du, jetzt die Funnels oder sowas. Also gibt es irgendwas, wo du sagst, habe ich gedacht, läuft so und so oder wollte das so und so machen und dann hat es gar nicht funktioniert oder so? Gibt es da?
Also, ich sag mal, in Digitalisierung ist ein klarer, was heißt ein klarer Misserfolg? Ich dachte, dass man viel mehr Leads durch bezahlte Werbung bekommt. Also, war meine Meinung, weil man sieht ja online immer irgendwelche Leute, ja, hey, Mensch, hier durch Leads und so viele Leads pro so und so weiter. Da dachte ich wirklich, da kommt deutlich mehr raus. Also da kann man darüber diskutieren, ob es an der Qualität liegt, ob es am Medium liegt oder was auch immer, aber also sich nur darauf zu spezialisieren, Online-Leads zu generieren, da muss man schon irgendwas richtig doll gut machen, also in Form von Nische oder, keine Ahnung, die richtigen Keywords, whatever. Aber ich glaube, oder habe für das anders bewerten zu können, also ich glaube, die meisten Leute versenken damit Geld, glaube ich. Und die Erkenntnis habe ich jetzt auch gemacht, dass man, also nochmal, es funktioniert, weil der Rest an Prozessen vernünftig ist. Es ist immer noch okay. Aber wer das nicht hat, versenkt in meinen Augen Geld, glaube ich. Und das war vielleicht nicht der größte Misserfolg, aber es war ein Misserfolg, das zu erkennen, weil ich dachte, oh, da geht es nochmal um so und so viel Prozent irgendwie höher, glaube ich.
Ah. Nee, ich glaube, du hast recht, ich glaube, das ist wirklich, glaube ich, das Nischending. Also wenn du ganz genau weißt, also wenn du ein Produkt hast, was jeder haben möchte, zum Beispiel, also wo du sagst, ich bin da unverwechselbar und wenn man das haben will, kommen alle Aquariumbesitzer zu mir für die Aquariumbesitzung, was weiß ich. Das ja, das ist, glaube ich, der Schalter. Genau. Und gibt es sonst noch irgendwo einen Misserfolg, wo du sagst, in deiner Karriere, den du hattest, wo du sagst, hätte ich mal.
Ja, also zwei Sachen, also generelle Sachen. Also die eine Sache ist, dadurch, dass ich jetzt jemand bin, der gern durchzieht und es für mich nicht verständlich ist, wieso andere nicht auch immer mit durchziehen möchte, zu erkennen, dass man nicht alle Personen auf diesem Weg mitnehmen kann, weil nicht alle so ticken wie man selbst. Das zu erkennen, ist ein Misserfolg und das auch einzuordnen, ja, okay, ist so. Weil man es
Ja.
selber nicht versteht. Und das Zweite ist halt, viele Leute können nicht unterscheiden zwischen sachlicher Kritik und persönlicher Kritik.
Ah, ich verstehe
Ähm,
das.
ich bin, ich
Ja.
bin, ja, ich bin jemand, der gern den Finger da in die Wunde steckt. Ja, und da geht es aber nie um den Menschen. Ne, da geht's ja, ich mache das ja, um Sachen zu verbessern. Ne, dass es danach besser ist. Und trotzdem kann ich mit denjenigen abends an der Bar sitzen und ein Getränk trinken. Das hat gar nichts damit zu tun. Und das irgendwann zu resümieren, dass es nicht immer gut ist, zu kritisieren, sondern in gewissen Situationen die Klappe zu halten, ist total schade für eine Entwicklung. Genau, aber ja, ist halt nicht mein Credo oder so bin ich halt nicht eigentlich.
Kann ich verstehen. Kenne auch Leute, es gibt auch Menschen, die dir keine Kritik geben können. Also es gibt sehr, sehr gute Freunde von mir mit meinen Besten, die, wenn ich sie nach Sachen frage, sagen die immer, es ist gut. Wo ich denke, das ist, also weißt du so, denen gefällt alles, das finde ich schlimm. Also
Ja.
ich will wissen, was nicht gut ist, um es zu verbessern. Also,
Richtig, richtig, richtig,
weißt du,
richtig.
alles Gute ist schlecht für mich.
Es
Das
gab
liegt alles.
mal irgendwann jemand, ich weiß gar nicht, was das war, das war irgendein Referent, hat mir mal die Frage gestellt oder in den Raum die Frage gestellt, an welchen Leuten ist man gewachsen? Ist man an den Leuten gewachsen, die einem immer gesagt haben, hey, machst du toll? Oder an denen, die sagen so, na, ja, das ist aber hier mit dem Stottern hier, das leg mal ab. Oder hier mit, dass du immer woanders hinguckst, das leg mal ab. Ne? An wen ist man gewachsen? Also
Ja.
nicht an die sagen die alle, sondern Kritik gehört einfach dazu.
Ja, deswegen, das kann ich voll ganz verstehen. Jetzt sind wir aber schon, jetzt sind wir bei den letzten drei Fragen. Und das ist meine erste, ist ja immer so, was war denn für dich? Du bist ja schon lange dabei mit. So am Anfangszeiten auch so ein Tipp, den du mal bekommen hast und den du immer noch wertschätzt.
Also, Anfangstipp war, das war, weiß ich noch, im Abitur von einem Lehrer von mir. Also, ich war jetzt nicht der fleißigste Schüler. Aber der hat mir damals mal gesagt: So, Steffen, du kannst hier Scheibe spielen, wie du möchtest. Aber du musst erkennen, wann es drauf ankommt. Und dann möchte ich 120% sehen. Und den Tipp kann ich nur jedem geben. Schaut nach, okay, wann muss ich Gas geben, wann muss ich Vertrieb machen, wann muss ich sagen, nee, jetzt arbeite ich auch mal 14 Stunden am Tag, und wann nehme ich mir wieder die Freizeit? Oder wann kann ich rumgammeln, wann kann ich, keine Ahnung, alles andere machen? Oder wann muss ich auf meinen Körper hören? Oder wann, also man sollte erkennen, wann kommt es in einer gewissen Situation auf irgendwas an und da dann voller Fokus drauf. Egal, was rechts und links ist.
Sehr guter Tipp, sehr, sehr guter Lehrer, muss man
Ja,
sagen.
ja, ja,
Was hättest du schon am Anfang deiner Karriere gerne gewusst, was du hast jetzt so über die Zeit dir erarbeitet hast?
Arbeite nur mit Leuten, Schrägstrich Kunden zusammen, mit denen du kannst oder die auf deiner Wellenlänge sind. Es macht keinen Sinn, also Mitarbeiter, Kunden würde ich gleichsetzen, mit so Leuten zusammenzuarbeiten, wo man immer miteinander reibt und immer ein schlechtes Karma ist oder irgendwie sowas. Da verliert man im langen Rennen nur. Bei Kunden nerven die einen nur. Bei Mitarbeitern regt man sich über alles auf. Ich sag mal, wenn es nicht, ich sage ja nicht, man muss Best Buddy sein, bester Freund. Aber zumindestens sollten ein paar Sachen funktionieren. Ja, und gleich von Anfang an, wenn es nicht passt, komm weg, nächster.
Ja, auch unterstreiche ich. So, dann kommen wir jetzt zur letzten Frage. Und die ist einfach so, was für Bücher kannst du empfehlen, die man gelesen haben sollte?
Okay, also ich habe zu Hause ganz, ganz viele Bücher und habe davon nicht mal die Hälfte gelesen. Aber ich möchte sie mal lesen. Aber ein paar habe ich gelesen. Ich sag mal, vielleicht eins als vielleicht fürs große Ganze, also Thema Digitalisierung und so, sollte man mal Startup-DNA von Frank Thelen gelesen haben. Frank Thelen ist ja jemand, der sehr kontrovers Sachen KI argumentiert. Aber ich glaube, der hat in vielen Sachen schon echt recht. Und vielleicht sollte man sich mal damit beschäftigen, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, was in Zukunft so alles passieren wird. Und dafür ist dieses Buch ganz gut.
Ja, okay, jetzt mal durchlesen.
Also ist jetzt kein Fachbuch, sondern das Generelle. Frank Thelen Startup-DNA. So, dann einmal, was das Persönliche angeht, von Kurt Krömer. Wie heißt es? Du darfst nicht alles glauben, was du denkst. Kurt Krömer ist ja, also einer meiner Lieblingskomödien, cooler Typ, wirklich cooler Typ. Und da schreibt er ganz ehrlich über, der hat ja psychisch, also der musste ja in die Psychiatrie und das legt der ganz offen einmal dar. Und das ist so, das zu realisieren und dann nochmal selber zu gucken, okay, was darfst du nicht machen, was musst du machen und sowas alles. Richtig gutes Buch. Gerade für Leute, die viel arbeiten oder intensiv arbeiten, vielleicht auch mal vorzubeugen.
Ja.
So, und letztes, das habe ich im letzten Urlaub gelesen, weil es einfach leichte Kost ist. Er ist wieder da. Ich glaube, er ist nicht Timo Frommers. Ich glaube, hier, wo Adolf, da gibt es einen Film, glaube ich, von, weiß ich, wo
Ja.
Adolf Hitler jetzt, weiß ich, vor 7, 8 Jahren geboren ist, schön im Wedding oder so. Muss man nicht viel nachdenken, kann man lesen, kann man schmunzeln. Das geht auch immer ganz gut.
Das stimmt, das kann ich sogar. Also, A, habe ich gelesen, habe auch das Hörbuch gehört und auch den Film gesehen. Und alle drei Medien, muss ich sagen, sind alle drei gut. Also
Ja,
einfach
stark, stark,
muss
ja.
man, kann, ist halt
Stark.
einfach ein, also wirklich, ist leichte Kost, sehr unterhaltsam, trotzdem auch ein bisschen Medienkritik mit drin. Also, weil die ja
Ja,
sagen,
ja,
okay, ne,
ja,
so und
ja.
so, hat er das ganz gut gemacht. Und dann, aber es kann ja auch nur uneingeschränkt empfehlen, egal welches Medium es ist. Alle drei sind auch gleich gut, also muss man sagen.
Ja, Hörbuch noch nicht, also Film und Buch hatte ich, also Hörbuch hatte ich noch nicht, okay.
Ja, Hörbuch ist auch gelesen von Dings da, von Herbst. Christoph Maria
Oh,
Herbst.
der kann ja auch gut lesen. Also
Ja, das ist einfach,
der ist ja
genau.
lustig. Der passt auch in die Branche.
Ja, das passt wunderbar rein. Wunderbar. Es war mein Fest, hat echt Spaß gemacht. War
Dankeschön. Kann ich nur zurückgeben, kann ich nur
ja.
zurückgeben. War gut.
Sehr schönes Gespräch. Danke, dass du da warst. Danke, dass du mit mir gesprochen hast.
Ja, sehr gern. Immer wieder gerne, hat Spaß gemacht.
Ich hoffe, Sie fanden es ein ebenso schönes Gespräch wie Steffen und ich und haben auch das ein oder andere mitgenommen. An der Stelle noch einmal der Hinweis, ich würde mich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher Folge mit Steffen Werner. Und mein Name ist Marco Petersohn. Das war eine Podcast-Produktion von Ass im Ärmel. Dem Ass im Ärmel bei Presse, Medien und PR-Arbeit für Finanzdienstleister. Damit Social Media erreichen Sie bestenfalls einen Teil Ihrer Zielgruppe mit Ass im Ärmel, Reputation und Reichweite innerhalb und außerhalb der eigenen Bubble. Auf Wiederhören!